Hallo und herzlich willkommen zur Halloween-Folge von Filmtieftauchen, der Filmpodcast mit historischem Faktencheck. Ich bin Susi und finde es beruhigend, dass Michael Myers wenigstens nie Smalltalk versucht.
Ich bin Sven, auch bekannt als Zero, wieder am Start und heute schlätzen wir uns mal durch eins der ältesten und größten Franchises im Kulthorror.
Ich bin Till, ich bin auch mal wieder dabei und ich schwöre feierlich, ich habe meine Schwester noch nie durch eine Clownmaske beobachtet.
Nur durch Schlüsselloch.
Ich möchte dazu nichts sagen.
Ist aber keine Clownmaske, was er trägt, das ist einfach nur ein blasser Leichenmann, die Maske würde ich...
Nein, ganz am Anfang.
Als Kind.
Als wenn er als Kind da nach oben kommt.
Ach so, die Szene meinst du ja.
Und sagen, außerdem ist ja, Laurie Strode ist ja noch nicht seine Schwester im ersten Teil. Das haben sie
das
ja,
stimmt.
Ist ja egal, ja.
Kommen wir noch zu.
Ja, oh, auf jeden Fall interessanter Opener. Asfahar ist eigentlich auch mit dabei, aber Asfahar ist jetzt gerade rausgeflogen, ausgerechnet zum Opener.
Oh. Asfahar ist der Schatten.
Tja, vielleicht kann er den noch nachreichen. So. Und du wolltest was sagen?
Ich wollte nur sagen, ja, dann können wir eigentlich doch wie geplant schnell durchstarten. Okay. Asfahar hatte das Zitat dabei, Leute. Wir hätten es gerne heute wieder gemacht, aber geht nicht.
Tja, also Zitate raten können wir heute aus mehreren Gründen leider nicht durchführen. Erstens ist Asfahar rausgeflogen, zweitens, wir haben heute wieder ein fettes Programm. Ja, und zwar, wie unser Name schon sagt, Halloween-Folge, besprechen wir natürlich den Kulthorrorfilm Halloween. Im Deutschen natürlich der tolle Nebentitel Die Nacht des Grauens aus dem Jahr 1978 von John Carpenter. Und selbstverständlich haben wir wieder den Cineasten und Horrorfilmexperten Till zu Gast. Hallo Till, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist.
Hi. Es freut mich. Ein Drittel, alle guten Dinge sind drei.
Genau.
Wobei ich mir gerade überlegt habe, ich werde mich hier so lange festzecken, bis ich auch eine Folge mal mit Asfahar aufnehme.
Ich wollte gerade sagen, jedes Mal, wenn du dabei bist, fliegt er raus.
Ja, wirklich. Wirklich.
Oh, mei. Tja. Aber vielleicht kommt dann Herne mal wieder. Was wir hoffen. Tja. Möchtest du, dass ich dich nochmal vorstelle? Möchtest du dich selbst nochmal vorstellen? Oder meinst du, nach zwei Episoden werden mittlerweile alle wissen, wer du bist?
Ja, also die Randdaten sind, ich bin bei Instagram und mache Filmkram, ich bin beim Telestammtisch und nehme Filmpodcasts auf und da bin ich dann auch noch zusammen mit unserem lieben Zero, mit Sven und haben unser eigenes Format Movie Cannibals, wo eine richtig geile Folge rausgekommen ist, wo zwei weiße alte Männer über Frauen reden, ganz großartig, unbedingt reinhören. Und es geht im Endeffekt um Slash-Queens, also die Frauen, die die morden. Also wir haben uns quasi starke, schrägstrich psychopathische Frauen rausgesucht.
Und das auch übernatürliche oder nur menschlich?
Gemischt.
Meistens geerdet und hier und da aber auch mal übernatürlich. So Ginger Snaps zum Beispiel. Ne, ist
Ginger Snaps, ja.
So.
Ja. Oh, echt cool. Also den ersten Ginger Snaps mag ich sehr gerne. Spontan fällt mir noch Samara ein. Aber es ist was Übernatürliches eben, ne?
Ja, nee, sowas nicht. Und dies ist ja nur so ein Haunting-Ding. Wir haben ja richtig mit Blut und Messern und Schnetzeln und so.
Okay, naja, cool.
Genau.
Carrie ist auch übernatürlich, die haben wir auch drin.
Carrie, ja! Ich liebe Carrie. Müssen wir noch an den Spruch aus King of Queens denken, wo die beiden überlegen, welcher von beiden gruseliger ist. Und er sagt dann so, von mir gibt es aber keinen Horrorfilm, so nach dem Motto.
Ja.
Selbstverständlich müssen wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir Halloween lieben und natürlich Horrorfilme lieben. Deswegen freuen wir uns schon sehr auf diese Episode. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr Filmschaffenden und Cineasten denn heute beleuchten werdet. Schießt mal los.
Da habe ich kurz eine Frage, bevor wir in den Film reinstarten. Weil du hast erwähnt, wir lieben Halloween.
Ja.
Jetzt, glaube ich, nicht nur mich interessiert das brennend, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was macht ihr Halloween? Also ihr habt ja beide auch Kids. Also was macht ihr Halloween? Macht ihr dann so standardmäßig US-Halloween? Also erzählt mal.
Der will anfangen, der Gast fängt an.
Okay, ich kann nicht machen. Also dieses Jahr ist das allererste Mal, dass, also meine kleine Tochter ist anderthalb, so, ne, das ist das ist noch nicht so wild, aber mit der Großen, die ist jetzt 11, die feiert jetzt das erste Mal Halloween auswärts bei einer Freundin, die machen Halloween-Party. Letztes Jahr haben wir bei uns die Halloween-Feier gemacht, dieses Jahr ist woanders, das zirkelt immer so seit letztem Jahr, vielleicht wird es ja Tradition. Und wir, also meine Tochter geht schon rum, bei uns im Dorf ist das relativ, ist Halloween, ist alles, was gefeiert werden kann, wird hier gefeiert bei uns im Dorf. Und es wird rumgegangen und Süßigkeiten
Dorfkindlich auch
sich geschnappt. Ja, auf jeden Fall. Und dann, als wir noch mit unserer Tochter das zusammen gemacht haben, also als sie noch ein bisschen kleiner war vor ein paar Jahren, da haben wir richtig, hat meine Frau richtig so ein Hexenbuch geschrieben mit Symbolen und Zaubersprüchen drin. Und dann haben wir nachts im Dunkeln Zaubertränke gebraut und wir haben so
cool
biolumineszierende Steine gehabt und die im Wald verteilt heimlich. Und dann musste sie die Hexensteine suchen. Und es war so, wir haben uns schon ein bisschen was ausgedacht. Und ja, jetzt geht sie als Enid von Wednesday und ihre Freundin ist Wednesday. Und
oh, süß!
Ja. Cool. Sie ist halt jetzt 11, also ihre Clique 11 und 12. Genau. Haben wir jetzt irgendwie Haarfarbe schon geholt und die Fingernägel, die langen, die dann.
Ich würde gerade sagen, Enid, da musst du ja richtig in eine Farbe reingreifen, hey. Und bei Wednesday, die hat eine Farballergie, das geht nicht.
Ja, Wednesday ist egal, aber Enid ist schon ein bisschen bunter, ja.
Ja.
Genau. Ja, und meine Tochter liebt auch Halloween und liebt es, sich zu gruseln. Und seitdem sie jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe hier im Podcast oder woanders, seitdem sie jetzt über John Williams das Referat gehalten hat, im Musikunterricht will sie auch unbedingt Der Weiße Hai gucken, wo ich denke, Mädchen, du bist 11, entspann dich.
Früh übt sich. Aber ich bin auch dafür, dass man da ein bisschen drauf guckt, ne?
Kann noch ein bisschen warten, ja.
Kann noch ein bisschen warten, ne? Tja, bei uns sieht es so aus, wir wohnen ja auch auf dem Dorf. Mein Sohn wird 5 im Dezember und Verkleiden ist tatsächlich nicht so seins. Also wir haben schon alle möglichen Vorschläge gemacht und auch gefragt, was er sein möchte, aber er mag es einfach nicht. Er mag auch nicht, wenn man ihn anmalt. So. Das ist ja vollkommen okay. Wenn man das Kind so nicht zwingt, wenn er sich nicht verkleiden will, dann ist das so. Wenn er sich damit wohlfühlt, dann passt das so. Aber er liebt es, dass wir von den Häusern, also von Haus zu Haus gehen. Und bei uns hier im Dorf ist es so, dass wir tatsächlich am 30. schon Halloween feiern. Das heißt, am Abend. Genau, bei uns ist es so, dass dann der 31. genutzt wird für Erwachsene, dass sie halt sich dann ausruhen können und so nach den Feierlichkeiten. Es ist so, dass wir uns hier dann 18 Uhr immer in der alten Eiche treffen. Das heißt alte Eiche, weil es eine wirklich alte Eiche ist, die ist 500 Jahre alt, so Treffpunkt. Ja. Also alle Familien mit Kindern, natürlich der Großteil verkleidet und dann gehen wir von Haus zu Haus. Und es ist nicht nur so, dass dann da die Leute Süßigkeiten haben, sondern die haben sich verkleidet, die haben dann so kleine Grusellandschaften aufgebaut oder so spezielle Sachen halt, aber so kleine Gruselhäuser gemacht. Also es ist halt, jeder macht was und es ist halt irgendwie so ein schönes Miteinander und die haben sich halt was Spezielles ausgedacht immer und da freuen sich die Kinder eigentlich immer schon drauf so.
Ja, das klingt aber cool, ey.
Ja, das finde ich auch und da gehen wir wieder mit und er hat jetzt auch so einen coolen Kürbis Korb jetzt endlich bekommen, wo er die Süßigkeiten reinkommt, so ein Kultkürbiskorb so. Die hat er jetzt endlich auch, dass er da seine Süßigkeiten sammeln kann. Genau, aber ich werde mich verkleiden. Ich gehe wohl als Hexe.
Sehr gut.
Genau. Dann, wenn die Kinder eigentlich im Bett sind, dann ist meistens bei uns noch Feiern, also Halloween-Party für Erwachsene. Aber da weiß ich noch nicht, ob wir dieses Jahr dann teilnehmen. Ihr hört es sicherlich an meiner Stimme. Ich bin noch leicht angeschlagen. Deswegen wird es ein bisschen ruhiger sein. Aber am 31. dann werden wir es so machen, dass wir wahrscheinlich noch einen Kürbis schnitzen. Und die Innereien des Kürbis werden wir verarbeiten zu einem leckeren Mittagessen. Ich werde wahrscheinlich Gemüseauflauf machen, da kommt der Kürbis mit rein. Gemüsehackfleischauflauf wahrscheinlich. Und habe auch überlegt, ob ich mir Kürbiskuchen ausprobieren möchte. Aber auf jeden Fall gibt es was Leckeres zu essen am Freitag. Und der Kürbis wird geschnitzt. Und am Abend ballere ich mir die ganze Zeit Horrorfilme rein. Genau.
Sehr schön.
Ja. Mit meinem Mann zusammen dann, wenn das Kind im Bett ist. Das ist unser Halloween. Tada!
Okay, ich werde mir hart einen reinorgeln. Also ohne Spaß, es gibt im Ort von meinem Onkel, wo der wohnt, und da ist einer, der macht immer seinen ganzen Vorhof, schmückt er wohl richtig groß und da kommen dann alle aus dem Ort da auch öfter hin. Da wird natürlich was getrunken und eigentlich gehe ich nur dahin, um was zu trinken, weil der hat mich beim Geburtstag vom Onkel eingeladen, jetzt komm da hin. Jetzt kommt es auf Wetter halt an. Ne? Wenn es komplett Scheißwetter ist, lohnt sich das halt da auch nicht. Ne? Dann werde ich hier irgendeine Lokalität finden, wo auch ein bisschen Halloween-mäßig geschmückt ist. Und der Anfangssatz wird sich dann trotzdem zutreffen. Ich augel mir hart einen rein. Also ich werde teuflisch mich betrinken, weil ich auch keinen Fußball habe am Wochenende.
Das richtig schön einen in die Rüstung römern, wa?
Ja, also ich werde alle meine Lebensgeister ausschalten. Nach ja, guter alter Ghostbuster-Manier.
Aswar ist wieder da.
Ich bin wieder da. Ich war nie weg, ich habe dich die ganze Zeit gehört.
Was machst du Halloween?
Und was machst du Halloween?
Ich mach gar nichts. Ich werde irgendwelche ungesunden Dinge essen und mich auf die Couch legen und mir ganz viele Horrorfilme angucken. Ja.
Das ist gut.
Das ist mein Plan und mehr auch nicht. Und ich glaube, das ist das, was man an Halloween machen sollte als Filmfan.
Das Ding ist ja, bevor ich Kinder hatte oder Kinder im Halloween-Feieralter, habe ich auch nie irgendwas gemacht an Halloween. Und Horrorfilme gucke ich ungefähr jeden Tag, von daher ist das auch nichts Besonderes. aber ja.
Wenn du uns gehört hast, dann hast du ja auch gehört, was wir alle so machen, oder?
Ja, ich habe alles gehört.
Ah, okay, gut, dann weißt du ja, was wir auch so triben werden.
Exakt.
Das gut. Sind eigentlich oder mit gut. Wem? Ich hoffe, es wird ein guter Abend.
Ja, alles Sven hofft. Mit Hoffnung, oder? Mit wem? Genau.
Sven, du bist nicht weit weg. Du kannst danach auch gern vorbeikommen.
Ah. So, aber ich hatte ja die Frage gestellt, was werdet ihr Filmschaffenden und Cineasten denn heute beleuchten? Ich bin schon gespannt. Und los geht's.
Also ich werde ein kleines bisschen was anfangen. Über die Geschichte der Slasher erzählen oder beziehungsweise so ein bisschen was anspornen, ein kleines Gespräch mit, wie ihr denn auch Slasher definiert und was für euch ein Slasher eigentlich auch ist.
Mhm. Ja, ich habe wie beim letzten Mal auch mir alle Filme einfach nochmal vergegenwärtigt und mir dann jetzt mal die wirklich unterschiedlichen Timelines hier rausgeschrieben und die gehe ich ganz schnell durch. Erzähl dann noch, welche Schauspieler komischerweise da in zwei, drei Filmen dabei waren, die man davor noch nicht so oft gesehen hat. Ja, und so ein paar Hard Facts halt, ne, mit den Darstellern. Das wäre es eigentlich schon. Weil wir wollen ja heute ordentlich rumkommen, weil es ist lang.
Richtig.
Ja, ich gehe wieder in die Story und diesmal ist es ein bisschen abgespeckt, weil er tötet, er wird gefangen, er bricht aus, er tötet und dann ist der Film zu Ende. Ein bisschen, und das verpacke ich halt irgendwie schön in ein paar Sätze.
Und er macht nie Smalltalk.
Oh nein, richtig. Wenn euch das gefallen hat, folgt uns. Ja, genau. Schönen Abend. Ja.
So, und ich habe mir natürlich an Michael Myers angelehnt, ein gutes Programm ausgedacht, und zwar ein einschneidendes gutes Programm. Oh, genau. Und zwar beschäftige ich mich heute mit maskierten Serienmördern. Im Fokus stehen zwei reale Mörder, einmal Ed Gein aus den USA und Martin Ney aus Deutschland. Ich werfe einen Blick auf ihre Biografien, ihre Taten und natürlich auf das Thema Maskierung. Und ich ziehe zum Schluss einen kleinen Vergleich zur Horrorfigur Michael Myers. Tada!
Ein blutiger Spaß. Cool.
Genau.
Dann, ja. können wir ja auch alle True Crime Fans abholen jetzt, ne?
Das ist richtig.
Also eure Bubble wird explodieren.
Genau. Und natürlich, wenn es jetzt gleich in Richtung auch True Crime geht, wir nehmen den Choo-Choo-Zug nach True Crime, ist eine Content-Warnung wichtig. In dieser Episode sprechen wir über zwei reale Serienmörder. Dabei geht es um Mord, psychische Erkrankungen, sexualisierte Gewalt und auch um Missbrauch von Kindern. Diese Themen können sehr belastend sein. Wenn dich solche Inhalte triggern oder emotional überfordern könnten, überspring diese Folge bitte oder hör sie in einem sicheren Moment. Und auch ganz wichtig ist zu sagen, wir berichten über ihre Taten rein zu Informations- und Aufklärungszwecken. Wir verherrlichen oder glorifizieren ihre Taten in keiner Weise und distanzieren uns ausdrücklich von den Handlungen dieser Personen. Genau, und Spoilerwarnung, Achtung, wir spoilern den Halloween von 78 und die nachfolgenden Teile und ja, genau. Ich würde mal sagen, wir können auch gleich mit unserer Einstiegsfrage loslegen. Mhm. Losschneiden, wollte ich jetzt schon sagen. Wie oft habt ihr den Film gesehen, also das Original von 78? Und mich würde auch interessieren, wie viele Teile ihr gesehen habt. Wer will denn von uns anfangen?
Komm, ich hau mal schnell raus. Ich habe das Original bestimmt jetzt 8-9 Mal gesehen. Mhm. Ich schätze, den gucke ich jetzt auch fast schon jedes Jahr irgendwie einmal. Und ja, ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe ja alle Teile gesehen. Jetzt aber auch schon mehrfach. Also mindestens 2 Mal jeden einzelnen und ein paar davon, wie meine Lieblingsteile halt alle von Rob Zombie, auch schon, glaube ich, 3-4 Mal mindestens.
Oh, okay. Mhm. Und Till, du?
Oh, ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr zählen. Wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich habe Halloween, ich habe den mit 10, 11 das erste Mal geguckt. Oder 12, 13, das war einer meiner ersten Horrorfilme. Zusammen mit The Fog. Und dann habe ich den wirklich häufig gesehen. Das war einer meiner ersten DVDs auch damals. Mittlerweile habe ich den natürlich im Mediabook zu Hause im Regal stehen. Und ich kann es nicht sagen. Ich habe den wirklich sehr, 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 sehr häufig geguckt. Mhm. Und die anderen Teile, wie häufig, weiß ich nicht. Ich kenne alle außer den zweiten von Rob Zombie. Mhm. Den kenne ich noch nicht. Den habe ich auch hier auch im Regal stehen, aber den habe ich irgendwie noch nie geguckt. Weiß nicht. Das ist auch nicht so ganz. Rob Zombie macht halt was mit Michael Myers, was mir so gar nicht gefällt. Und deswegen, der gibt ihm Background und das braucht man bei Michael Myers nicht. Deswegen ist das nicht so meins. Weil er ist halt das reine Böse. Und wenn ich jetzt sehe, er hatte eine schwere Kindheit, dann nervt mich das. So. Das will ich. Ich will nicht das gerecht, also in Anführungsstrichen sehen, dass es gerechtfertigt ist, was er macht. Deswegen. Ja, und sonst habe ich alle gesehen, ja. Die letzten 3 im Kino. Das war 2 Mal gut. ja, genau. Und was ich auch noch nicht gesehen habe, es gibt noch diesen Producers Cut von Halloween 6. Den habe ich mir importiert auf 4K aus den USA. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Also 6 ja, aber den Producers Cut, den kenne ich noch nicht.
Hm. Ja. Okay, Aswar, du oder ich?
Soll ich anfangen? Ja, also ich bin absoluter Frischling in der Halloween-Reihe. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen erste Mal den ersten Teil gesehen.
Geil. Ich auch!
Und habe eben den zweiten Teil noch einen Tag danach geguckt und habe aber tatsächlich dieses, was war das jetzt? War das so ein Soft-Reboot oder eigentlich so eine Weitervorführung, diese letzten 3 Teile, ne?
Ja, 2018 ist eine Fortsetzung, ja. Und das sagt ja Zero nachher noch, aber der ignoriert alles nach Teil 1.
Okay, dann habe ich den noch gesehen. Aber
jeder Teil ignoriert gefühlt was anderes, deswegen, ja. Ja.
Und ja, bin relativ neu da drin, habe nicht viele gesehen, deswegen bin ich mal so gespannt, was ihr da noch zu sagen habt.
Ich bin es voll spannend, weil wir zwei Hälften sind. Die eine Hälfte hat es super oft gesehen und kennt es und ist routiniert und wir beide sind Frischlinge. Also ich bin auch Frischling tatsächlich. Man hat so seine Filmchen, die Klassiker sind, aber die man noch unbedingt nachholen muss. Und bei mir gehört die Halloween-Reihe einfach dazu. Ich habe Halloween, das Original, auch das erste Mal gesehen. Habe hinterher noch den zweiten geschaut, weil ich mir dachte, ich möchte auf jeden Fall noch einen Teil zusätzlich sehen. Und ich bin sehr froh, dass ich den zweiten gesehen habe. Weil im zweiten kommt ja die ganze Story und so erst raus und das Wichtige. Und habe auch überlegt, ob ich Halloween 3 noch schauen möchte. Aber weil ich gelesen habe, dass es gar nicht richtig um Michael Myers in der Form geht und dass er auch keine guten Bewertungen hat, habe ich mich dafür entschieden, Halloween 4 zu schauen, weil es da angeblich erst richtig weitergeht und habe daher noch Halloween 4 hintergeschmissen, den ich aber noch nicht ganz beendet habe. Ich bin so bei Hälfte ungefähr. Und ich habe alle erst einmal gesehen, genau. Also ganz fresh.
So. Die Frage ist, welchen was? Teil von wie lange ging denn Halloween 2? War das die geschnittene oder die ungeschnittene? Weil der ist größtenteils noch geschnitten bei uns, der Film. Weißt du das zufällig?
Nee, das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also, wenn du mir, vielleicht fallen da irgendwelche Szenen ein, die vielleicht.
Ja, die Spritze im Auge. Hat man gesehen, wie die Spritze ins Auge ging?
Nee, man hat nur gesehen, wie es hier an die Seite gerammt worden ist, glaube ich. Oder muss sie richtig reingehen?
Nee, hat man das gesehen, wie die Nadel eingedrungen ist oder nicht?
Also man hat schon eine Nadel gesehen, aber nicht ins Auge, sondern hier irgendwie an die Seite, glaube ich.
Ja, an der Seite, ja. Mhm.
Ja, man hat auch die barbusige Frau gesehen, die leider verbrüht worden ist.
Okay, dann ist vielleicht, dann haben sie es jetzt uncut hochgeladen.
Ich muss sagen, die Kills im zweiten Teil haben mir recht gut gefallen.
Mhm. Halt ja, der war ganz lange auf dem Index.
Mhm. Aber da reden wir ja noch drüber. Und ich würde sagen, wer von euch hat denn die Fakten zum Film mitgebracht?
Ich, aber ich würde ganz schnell die Timeline durchgehen, dann haben wir das nämlich hinter uns.
Nein, schieß mal los.
Das haben wir letztens irgendwie reingehauen, das ist immer schwierig. Ja, wir haben jetzt halt zig Filme, ne? Und es gibt halt die ganz klassische Reihenfolge, die ich jetzt, was ich finde, komisch ist, die hätten doch einfach die Donald Pleasant Reihenfolge nennen können, haben sie aber wie vergessen, weil der spielt da überall mit. Und halt im ersten, den wir ja auch natürlich besprechen, im zweiten Teil geht es dann nämlich nahtlos weiter. Dann haben wir einmal diesen Sprung, weil der dritte ist ganz alleine für sich. Da geht es um Hexen und Masken und, ne?
Deswegen habe ich ihn auch nicht geguckt.
Ey, aber der ist richtig schön abgefahren. Ich verstehe nicht. Also, der ist was anderes. Der ist so Gänsehautgeschichten, Geschichten auf der Gruft mäßig, weil sie wollten.
Oh, das klingt aber wiederum gut.
Ja, die wollten jedes Jahr eigentlich so einen Film machen. Nur die Zuschauer hatten eher Bock auf Michael Myers. Und dann haben sie die Idee halt fallen lassen.
Auf den Michael Meyer.
Dann kehrt er aber zurück. Aber ohne halt Laurie Strode. Aber mit ihrer Nichte und ja, mit Danielle Harris. Die kommt im ganzen Franchise nachher auch noch bei Rob Zombie vor. Das geht dann mit ihr auch weiter in Teil 5. Und in Teil 6 wird es nochmal ganz interessant, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es ja mehrere Cuts. Und das Problem bei dem Film war, während des Drehs ist halt auch noch Donald Pleasant verstorben. Darum sieht der in dem Original-Cut auch noch ein bisschen unbeholfen aus. In diesem Producers-Cut ist das ein bisschen besser. Da spielt übrigens dann auch Paul Rudd, ein junger Paul Rudd mit in dem Film, was ich ganz interessant fand. Ich fand ihn auch gar nicht scheiße, weil Paul Rudd spielt dann nämlich den Tommy Doyle in Erwachsen und der hat natürlich auch, wie eigentlich Donald Pleasant die ganze Zeit, irgendwann richtig Fanat in Michael Myers ist und eigentlich eher so ein Cheerleader für Michael Myers ist und den hinterherjagt. Und damit endet die normale Reihe eigentlich.
Und dann kannst du bitte... Ja, egal. Was? Kannst du bitte erwähnen, dass Michael Myers da Vater wird?
Achso, Michael Myers.
Was? Oh mein Gott!
Mike,
was?
Die Sache ist, wir haben dann eine ältere, ich weiß nicht mehr, wie das Mädel heißt.
Ich auch nicht mehr.
Die von Danielle Harris gespielte Nichte von Laurie Strode wird halt gekidnappt von einem satanischen, so einer Gruppierung, also einem Kult. Und die bringen dann Michael Myers dann dazu, sie, wenn sie erwachsen ist, also was heißt erwachsen, 15, das ist so wirklich verbrieft, sie zu schwängern. Und sie bekommt halt ein Kind, flüchtet damit und dann holt Paul Rudd das Kind irgendwie, weil das an der Bahnhofstation ist. Und dann
geht mit seiner Nichte ein Kind gezeugt, die 15 ist?
Ja.
Das klingt wie die abgefuckteste Telenovela aller Zeiten.
Aber wie kommt, Michael Myers hat doch gar keine Gefühle, der war doch im zweiten Teil schon, wo die Krankenschwester, die Krankenschwester die in die Möglichkeit kippt, so ein bisschen an ihr rumzufummeln, weil sie ja gar nicht wusste, dass es Michael Myers ist, sondern sie dachte, das wäre Bud oder so, heißt der Bud, ja. Und da war aber nicht mehr irgendwas bei ihm, der hätte rumfummeln können, aber es hat ihm überhaupt nicht gefallen, so.
Ja, das Dumme im sechsten Teil ist, da kriegt man dann, wir spoilern eh alles so raus, dass dieser Kult ihn eigentlich steuert. Und ihn durch so kleine Würfelsteinchen da so ein bisschen verflucht und er gesteuert wird. Es ist sau dumm, aber selbst im zweiten Teil ist es, glaube ich, oder sogar schon im ersten, wird doch Donald Pleasant von der einen Frau gesagt, er soll jetzt bitte zurück. Im zweiten. Soll jetzt zurück und dann kommt auch noch ein Marshall mit, der ihn nach Hause fahren soll, weil der und der hat gesagt, sie müssen jetzt zurück. Und das ist halt der Kopf hinter dem ganzen Kult beim Ende.
Die beiden? Was?
Nein, der Chef von dem Sanatorium, wo er da gearbeitet hat, bei der Anstalt anfangs. Das ist der Kultchef am Ende. Es ist saudumm alles. Es wird richtig dämlich.
Teil 6 ist wirklich sehr, sehr
dumm. Aber das heißt aber, die Nichte wird aber dann vergewaltigt. Ich glaube nicht, dass sie freiwillig mit ihrem verrückten, ekligen Onkel da, um Gottes Willen. Also
nein,
ist doch.
Das ist so, wie wir im
Kommt Oben hatten. Kommt auf die Gegend an, oder?
Oder bei Immaculate. Kann das stimmen. Das stimmt auch.
Also Hillbilly, die Hillbilly-Mentalität oder was?
Wir sind in den normalen USA, ja. Leider.
Bei den Hillbillys,
aber das ist, genau. Die wollen ja auch so ein bisschen, die wollen ja auch das Böse gebären auch, ne? Also die wollen das irgendwie, also ach ja, wollte ich gar nicht auf Teil 6 eingehen, aber es ist halt wirklich absurd, was da passiert.
Krasse Scheiße. Für uns war das jetzt ein Spoiler, weil ich mir das jetzt nicht vorstellen können. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass ich wenigstens bis zum vierten geschaut habe. Weil sonst hätte ich jetzt riesige Lücken, was die Story betrifft. Ich war schon auch so ein bisschen geflasht, was die Auflösung betrifft, wer jetzt Laurie eigentlich ist. Ich so, interessant.
Ja, Das kann man sich alles angucken, selbst die Danielle Harris als Kind, die spielt das, das Kind spielt gut, das ist, die ist nicht das Problem der Filme, irgendwie nervt sie ein bisschen, aber das ist halt alles irgendwie auch immer so ein bisschen dasselbe und ein bisschen dumm, ist aber noch teilweise unterhaltsam. Teilweise unterhaltsam.
Okay. So.
Das haben wir halt in der klassischen Reihe. Dann gibt es natürlich die Sache, die die meisten, glaube ich, so kennen. Da geht es halt um Jamie Lee Curtis in der Laurie Strode-Reihe. Da haben wir unseren Halloween, den ersten, den zweiten. Und dann gehen wir 20 Jahre nach vorne, nämlich nach Age 20, der eigentlich auch, finde ich, eigentlich ganz gut ist. Also ja, der ist eher so ein Teenie-Slasher, cool. Ne? Da haben wir ja. Josh Hartnett zum ersten Mal überhaupt auf dem Film. Michelle Williams spielt da noch sehr jung mit. Und LL Cool J ist am Start, aber den kannte man ja vorher schon als Sänger. Der ist noch ganz nett. Und dann geht es eigentlich, finde ich, so in so einen halben Unfall. Aber den, wenn man den lustig guckt, dann macht der auch Spaß. Halloween Resurrection, weil da haben wir Busta Rhymes mit am Start. Und der kämpft halt gegen Michael Myers. So, der fightet ja, diesen Karatekampf.
Er kickt ihn so geil die Treppe runter.
Das klingt so sehr dumm.
Ja, das ist so eine, das, die, da machen die so eine Reality Haunted House Show irgendwie, ne?
Und das ist alles auch, die Idee ist super nett. Es sieht halt ein bisschen cheesy aus, wenn man das heute guckt. Der ist von 2002. Aber die Idee war gar nicht so schlecht. Aber in Age 20 bringt wirklich Jamie Lee Curtis Michael Myers um, indem sie den Kopf abhackt. Und darum sitzt sie auch eingebuchtet in so einer Anstalt. Und sie kriegt halt, also ich finde den Mord, also sie wird umgebracht, die Hauptfigur eigentlich der Reihe, die große Figur in Halloween Resurrection. Ich fand es aber ganz cool, weil die ersten 15 Minuten von Halloween Resurrection sind dann halt in der Anstalt, wo sie sich gerade befindet. Und da sind natürlich auch andere Insassen. Und ich fand das ganz okay. Also die Szenen, wie die da aufgeholt ist, noch ganz gut. Und danach geht das eher so ins Absurd-Horror-Komische schon fast. Kann man auch alle gucken, das ist alles mit Laurie Strode. Dann gibt es natürlich die neue Laurie Strode-Reihe, die Asfa auch jetzt schon mit angeschnitten hatte. Da fangen wir an beim ersten Film, den wir heute besprechen. Dann gehen wir nach 2018 in die Green Era. Und da haben wir Halloween 2018 und Halloween Kills und Halloween Ends. Und ja, ich sag mal so, das sind die letzten drei, finde ich alle nicht so ganz berauschend. Aber da haben wir halt Laurie Strode in sehr alt. Michael Myers theoretisch ja eigentlich auch. Im letzten Teil sieht man es sogar richtig. Und ja, die sind von der Gewalt ganz gut und haben auch eigentlich, wie jetzt beim nochmal gucken habe ich gesehen, die haben auch eigentlich gute Ideen. Sogar, ich weiß, was der Ends machen will. Und das muss nicht in der Halloween-Reihe sein, weil der hat da noch so einen jungen Typen am Start, der aus Versehen einen kleinen Jungen umbringt und in ihm schlummert wohl anscheinend dann auch das Böse. Er trifft auch Michael Myers in der Kanalisation und meistens sehen wir nur den Jungen und nicht Michael. Und ja, die Leute bringen dann beim Ende Michael Myers auf dem Schrottplatz in so einer Schrottpresse so richtig zermanschen ihn und bringen ihn um. Oh, ja, außer die Kills und das eigentlich als Film ohne Michael Myers wäre es ein okayer Film für den Typen, wäre interessant, aber es ist ein Halloween-Teil, das passt irgendwie nicht. Das fühlt sich nicht richtig an. Das ist, wie wir gesagt haben, ne? Wenn Michael Myers seine 15-jährige Nichte schwängert, fühlt sich nicht richtig an einfach. Also,
das ist total krank. Das macht auch Michael Myers als Figur völlig kaputt. Das ist, es ist halt. Und? Oh, wieso, Michael Myers, wieso musstest du so tief fallen? Auch weil es jetzt aber schon nur die glorifizierte
so Figur tief fallen, wo ist deine Grenze? Also ich meine, der hat schon die anderen Teile davor Dinge getan, die wirklich, wirklich unterste Schublade waren. Deswegen, wo ist die Grenze?
Ja, genau. Leute einfach so umbringen und nichts sagen, die ganze Zeit schwer an der Maske atmen, ist okay, aber hier, das ist
Bums, schon nicht deine Cousine. Oder Nichte? Nichte.
Ja, genau.
Nichte. Wenn sie es will, hundertprozentig nicht.
Und auch so nicht, auch so Leute. Nicht. Also ich meine, das ist, oh Gott. Um Himmels Willen so. Aber Leute mit Messern umbringen ist natürlich nicht okay, das war natürlich nur ein Joke. Also es ist die Frage, was jetzt hier schlimmer ist. Es ist alles so.
Wie das war alles nur ein Joke.
Ja, er hat im Dunkeln gestochert, in beiden Sachen meistens. Aber die jetzt kommen wir zu dem, was Till und ich glaube auch vielen anderen nicht ganz so gefällt, ist nämlich die Rob-Zombie-Reihe mit Halloween.
Ich wollte bei Dumms machen, aber ich habe was getrunken, deshalb hole ich das jetzt noch nach. Bei Dumms, jetzt kannst du weitermachen.
Ich finde die Rob-Zombie-Dinger richtig geil, weil da kommt genau das vor, was ich eigentlich lustig finde an Rob-Zombie. Du hast richtig Hardcore-White-Trash, also asozialer geht's teilweise schon nicht. Du hast auch immer kleine Annäherungen und natürlich auch Bilder, schöne Easter Eggs an die Originalreihe. Das finde ich auch immer ganz cool. Wenn das charmant gemacht ist, das macht eigentlich relativ okay. Und die Darsteller sind diesmal auch nicht ganz so scheiße. Und die Brutalität ist auf 100 hochgeschraubt. Muss man jetzt Michael Myers vorne alles sehen, was passiert, was nicht passiert? Nee, muss man nicht. Ich hatte auch immer Probleme mit dem zweiten Halloween, weil ich das erst richtig dumm fand. Dann habe ich mir den jetzt halt auch nochmal angeguckt und muss sagen, ja, der hat eigentlich alles drin, was ich möchte. Ich hätte das weiße Pferd jetzt nicht gebraucht mit Sherry Moon. Und der ist auch nur drin, weil anscheinend Sherry Moon unbedingt im zweiten Teil auch mitspielen wollte von ihrem Mann. Sie aber im ersten Teil natürlich umgebracht wird als Mutter von Michael Myers.
Die Szene kenne ich. Ja, ja.
Und jetzt hat sie ein weißes Pferd und er träumt von ihr. Aber die anderen, die jungen Mädels, die machen das ganz gut. Und dann merkt du siehst halt im zweiten Teil richtig, was wir jetzt in den neuen Halloween-Filmen haben mit Jamie Lee Curtis. Was passiert denn mit den Leuten selber, die da Opfer dran waren, ne? Und das, wie geht's denen? Das siehst du im zweiten Halloween-Teil von Rob Zombie, finde ich richtig gut gemacht, weil die da richtig am Durchdrehen sind und auch Tabletten und sonst was und gerade so überlebt haben, weil da wird richtig abgeschlachtet. Und da
das klingt richtig gut.
Also mir
gefällt's gut. Die muss ich irgendwie gucken.
Aber ich kann auch verstehen, wenn man halt Rob Zombie, bei Susi weiß ich, die mag das, die Rob Zombie-Filme meistens, wenn wir die besprochen haben schon, dann wird dir Spaß machen. Aber viele können halt mit diesem White-Trash-Ding, glaube ich, überwiegend auch nichts anfangen. Kann ich aber auch verstehen. Und dass man halt keine Vorgeschichte von Michael Myers braucht. Ich sehe es eher so als Psychogramm von einem Jungen, der dann halt dadurch erwachsen wird und fand das dadurch ganz interessant. Vor allem, wie heißt der hier? Malcolm McDowell, ne? Ja, doch. Der macht halt auch einen guten Donald Pleasant. Ne? Also würde es Donald Pleasant nicht schon als Dr. Loomis geben, der das herausragend macht in allen Filmen, macht der das gut. Also macht Spaß, mir den anzugucken. Ja, das sind so unsere Leute, unsere ganzen Timelines. Insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 5, wenn wir den einzelnen Film als einzelne nehmen, weil dort kommt übrigens der Film Halloween, das Original, auch am Fernsehen drin vor. Also muss das schon eine andere Timeline sein von allen anderen. Ja, ich fand eigentlich alle ganz okay. Wie gesagt, bis auf, glaube ich, Teil 5 oder Teil 6. Der war für mich zu dumm irgendwie und dann hat mir nicht so gefallen. Alle anderen könnte ich so noch in Abstufung empfehlen.
Nein, nicht Halloween Ends.
Ja, okay, da
keine Chance.
Ja, keine Chance. Als Halloween-Film würde ich den nicht empfehlen. Als ganz normalen so Horrorfilm mit so einem leichten Touch von auch, ja, Bonnie und Clyde ist schon wieder zu viel, aber die wollen dann auch irgendwie fliehen. Ne, mit so einem Beziehungsding noch drinne, was du eigentlich im Halloween-Film nicht brauchst, kann man den auch gucken. Aber ich finde den halt auch nicht geil als Halloween-Film. Ja.
Der hat halt geile Kills, ne? Also mit so einem Bunsenbrenner, mit so einem.
Das klingt interessant, jetzt schon.
So ein Lötding im Lötkolben. Mund rein. Lötkolben? Ne, nicht Lötkolben, Schweißgerät. So in den Mund und dann leuchtet der ganze Kopf und verbrennt. Das ist schon echt ziemlich cool.
Krass.
Und die abgehackte Zunge, das abgehackte Zunge auf der Vinyl, die dann, weshalb dann im Radio das Lied springt, das ist schon ganz lustig, ja.
Das klingt gut. Verdammt, ich habe viel nachzuholen.
Und die Sache ist ja auch, ich verstehe, also als Fan und Zuschauer natürlich und als Kritiker und so alles Mögliche, dass die Filme nicht super geil ankamen, wie die Originale und noch ein paar andere Sachen. Aber man muss halt auch einfach mal sagen, erster Teil von der neuen, 10 Millionen Budget, 260 Millionen eingenommen. Selbst der zweite, 20 Millionen gekostet, 133 Millionen eingenommen. Und selbst der, den alle am schlechtesten finden von 2022, hat auch nur ungefähr 20 Millionen gekostet. Aber immer noch 104 eingenommen. Und wenn wir davon sprechen, Budget plus nochmal Werbekosten, die bestimmt hoch waren, sagen wir auch nochmal 20, 25, also alles immer noch unter 50 Mille, haben die halt mit allen Filmen richtig gewinnen. Mm. Ne? Und ja, aber zum Beispiel alle Zeitlinien, die wir jetzt besprochen haben, können theoretisch, außer die letzte Reihe, wo er zermanscht wird, obwohl die könnte durch den Jungen weitergeführt werden, aber die können eigentlich alle noch weitergeführt werden.
Ja, ja, das stimmt.
Weil selbst in dem Kultding ist ein Ende, wo Michael Myers dann halt dem Kultführer die Kutte klaut und dann weggeht, wo man denkt, ja, dann muss jetzt noch ein Siebter kommen. Ne? Also alle Filme könnten noch weitergeführt werden und ein paar hätten es auch eher verdient als andere.
Ja, dann du rebootest es halt noch ein drittes, viertes Mal und dann machst du einfach die Reihe wieder von vorne neu. Also das kannst du mit sowas eigentlich immer machen.
Ich würde auch gerne wissen, was halt wirklich passiert mit dem Kult. Weil das fand ich beim Ende interessant. Also dumm ich im Film fand, aber ich hätte gern gewusst, ja, was passiert denn jetzt? Michael Myers geht da jetzt weg und was passiert?
Was passiert vor allem mit dem Kind? Was passiert mit der armen Nichte, die das realisieren muss? Was passiert mit ihr?
Also die ist ja tot. Also die Geschwängerte ist ja tot.
Ah, okay. Die
stirbt also dann. Ja, doch, klar, die ist tot.
Weiß ich nicht. Nee, ist sie nicht.
Also beim Ende
Nein, das Kind ist ja das, was.
Ja, natürlich, die Nichte ist tot, die Nachbarin und Paul Rudd, der sie rettet, Paul Rudd rettet die und die Nachbarin dann auch, die retten das Kind.
Genau.
Ja, und Loomis kann ja auch nicht weitermachen, weil der ist ja verstorben, wie gesagt, beim Dreharbeiten da zu der Zeit.
Susi, du bist genauso verwirrt wie ich, oder?
Guckt euch das an. Das ist so krank.
Nee, nicht
so
ganz verwirrt. Ich habe schon mitbekommen. Ich find's so schade, dass sie da so eine kranke Inzest-Sex-Geschichte draus gemacht haben. Das ist. Aber
jetzt stell dir mal vor, die meisten Filme, auch bei Slasher, wenn Aswa nachher erzählt, werden wir auch im Kopf kommen, mitgehen. Ja, was ist denn eigentlich die Story? Till hat es ja vorhin gesagt. Der wird böse, sticht ein paar Leute, wird gejagt, wird irgendwann gefangen, sticht wieder ein paar Leute, ist weg. So ist meistens Ende von jedem Slasher, weil sie noch einen dritten, vierten, fünften Teil machen wollen. Und das ist ja bei den Filmen nicht anders. Dann haben sie mal eine andere Idee genommen, wo ich sagen muss, als Hardcore-Fan würde ich immer sagen, ich will das Gleiche, mehr vom Gleichen haben, aber irgendwie auch, wenn man einen Schritt zurückgeht, es ist schon mal schön, dass andere Ideen da sind. Darum finde ich diesen letzten Halloween Ends auch gar nicht mehr so schlimm, wie wo ich ihn damals auch geguckt habe im Kino, wo ich dachte, was für ein Scheiß ist das denn? Ich gebe ihnen den Respekt, dass sie was anderes versuchen wollten, es aber nicht so geklappt hat. Das ist der einzige Grund, wo ich sagen würde, ey, guckt euch das Ding an. Aber wenn du die Filme liebst, also die ganze Reihe, dann passt das halt nicht rein. Aber trotzdem, ich finde das gut, wenn auch neue Ideen reinkommen. Brauchen wir mehr von.
So, bist du fertig mit deinen Fakten?
Das waren nur die Timer zu den Fakten. Können wir ganz schnell machen. John Carpenter hat den gedreht, geschrieben mit seiner Frau zusammen, mit Deborah Hill. Der Film hat damals gekostet ca. 325.000 US-Dollar. Einspiel 47 Millionen. Der ist immer noch, wenn man es jetzt umrechnet, unter den Top 10, 15 Independent-Filme, die es gibt. Ne? Darsteller haben wir halt, wie genannt, Donald Pleasant als Dr. Loomis, der auch, wie auch schon erzählt, in den und den Teilen mitspielt, von 1 bis 6, außer in 3. Jamie Lee Curtis, und die spielt komischerweise in einem Film mit, und ihr wisst bestimmt nicht in welchem. Die beiden Noobs. In welchem Teil spielt sie mit, außer in der normalen Reihe? Von 1 bis 6.
Ich glaube, in vier Teilen, oder?
Also.
1 und 2?
In dem ersten ist klar, im zweiten ist auch klar. Ne?
Age 20 hast du gemeint?
Dann spielt Age 20.
Und Resurrection.
Resurrection, wir sind bei 4.
Mhm.
Und dann spielt sie noch mit, natürlich in den 3 neuen Kills, Ends und.
Aber du hast gesagt nur 1 bis 6.
Ja, aber jetzt habe ich es vollendet. Und sie spielt aber auch noch im dritten mit. Da hat sie eine Sprechrolle. Also man hört ihre Stimme. Der Film, der nicht mit Michael Myers zu tun hat, hat aber auch mit ihr zu tun. Ja, die anderen Nebenmädels, Annie Brackett, gespielt von Nancy Kies, oder Linda van der Klock, die andere Freundin von ihr, von PG Souls. Die Darstellerin wird heute keinen Mensch mehr was sagen. Die kennt man halt nur, wenn man in dem ganzen Ding da so ein bisschen drin ist. Interessant ist natürlich noch, wer den Schatten gespielt hat, nämlich Michael Myers. Das war zwischendurch natürlich auch mal John Carpenter und noch irgendwie anders, aber überwiegend halt Nick Castle. Und der hat ihn jetzt auch nochmal verkörpert in den letzten dreien. Und noch ein Funfact zu John Carpenter, der hat nämlich auch die Stimme von Annies Freund Paul gesprochen, wenn sie telefonieren in dem Film jetzt. Und spricht dann auch noch kurz mit Lindsay. Ja, das sind so die ganzen groben Facts hier. Komm, lass ans Eingemachte gehen. Ich streue zwischendurch nochmal 2, 3 Dinge rein, die ich lustig finde. Ansonsten, ich will jetzt wissen, um was hier geht. Ich will Schlachtmaterial hören.
So, dann würde ich sagen, wir schnetzeln uns jetzt mal durch die Handlung. Till, es ist deine Prime Time.
Jawohl. Also, wir haben den 31. Oktober 1963 in Haddonfield, Illinois. Illinois echt, Haddonfield nicht echt. Das ist ein fiktiver Ort. Da sehen wir den 6-jährigen Michael Myers, der ja ohne erkennbares Motiv seine ältere Schwester Judith ermordet.
Man muss aber dazu sagen, dass sie natürlich oben ohne ist. Ne? Ich habe festgestellt, als ich ihn geschaut habe, es gehört zum guten Ton, dass die Frauen entweder oben ohne sind oder entweder unten ohne, wenn sie umgebracht werden. So ohne ist
ganz
langweilig.
Genau.
Das gefällt uns. Daumen hoch. Endlich eine Reihe mit mehr Sex.
Und er hat seine Clownsmaske auf, atmet noch nicht ganz so schwer und bringt sie dann um und wird danach in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und schweigt seitdem vollständig. Das ist unser Intro. So. Wollt ihr schon was oder soll ich weitermachen?
Also ich könnte nur dazu sagen, Judith Myers wird von einem Playmate gespielt auch. Und dass sie was zeigen kann und will, ist ja jetzt nicht schlimm, aber sie hatte dann überall dieses Kunstblut und hat dann im Interview mal gesagt, ja, die Person, die mich dann halt sauber machen musste oder sauber gemacht hat, die war sehr rough, also ne, ging sehr hart zur Sache. Und dann hat sich halt Jamie Lee Curtis angeboten und sie kann jetzt jedem erzählen, Jamie Lee Curtis hat Kunstblut von meinen Brüsten gewischt und war anscheinend sehr zärtlich.
Ja. Aber so, was mir noch eingefallen ist, die Schwester war ja natürlich nicht grundlos oben ohne, ne? Die hat mit dem Typen geschnackselt vorher, ne? Ihr Freund kam vorbei, sie sind dann hochgelaufen und sie hat sich gerade vom Pimpern wieder angezogen und da kommt dann der junge Michael rein und ja.
Und wie wir in Slasher-Manier wissen, das ist Grund genug, um abgestochen zu werden. Und ich muss noch mal was sagen.
Aber richtig. Auch gerade in Halloween, Text geht ja schnell, ne?
Ihr habt doch so in letzter Zeit, wir gucken.
Da wurde sie viel, doppelt abgestochen, Entschuldigung.
Wir gucken ja viele Horrorfilme und wir gucken ja auch viel trashige Sachen, so auch in den letzten 15 Jahren, wenn man sich dann so Sachen aus der B-Ware anguckt, sieht das alles irgendwie ein bisschen scheiße aus. Aber wenn man sich so alte Filme anguckt, die ein bisschen billiger produziert waren, es macht schon viel aus, wenn die Sachen auf Film gedreht sind, finde ich. Und ich finde, das lässt diesen ganzen Film schon viel, viel wertiger wirken. Total. Und deswegen sieht Halloween trotz dieses geringen Budgets eigentlich auch mega geil bis heute noch aus.
Das stimmt. Auf jeden Fall. Und der Film hatte angemalte, weil die haben nicht im Herbst gedreht. Der hat, ich hoffe, ich nehme Serie jetzt nichts weg, aber die haben angemalte Blätter gehabt. Die haben die Herbstfarben angemalt und immer wieder eingesammelt für die nächste Szene. Also so arm waren die alle, dass nicht mal das Laub echt war.
Warte, habe ich ganz kurz einen Funfact nebenbei. Ich habe heute angefangen, mir schon so Weihnachtshorrorfilme, so richtig schlechte anzugucken. Da gibt es einer, der heißt, glaube ich, Christmas Evil oder Evil Christmas, auch so ein 80er-Jahre-Ding. Und der muss auch so wenig Budget gehabt haben, dass die nicht im Winter gedreht haben oder mit Kunstschnee. Nein, die haben dann überall diese Wolle, diese Außenschnee. Wow. Die haben irgendwann, das siehst du in ein paar Szenen auch, wo der gerade kurz so wegrutscht, dann siehst du richtig, dass dieser ganze Schnee auf einmal so wegschiebt hinter ihm mit. Ja. So, Leute, ey. Aber ein sehenswerter Film. Könnt ihr vielleicht irgendwann noch was zu hören bei den Movie Cannibals in ein paar Monaten?
Das klingt ein bisschen niedlich, alles so plüschig und flauschig und schäfchenhaft so.
Ja, wirklich ganz gemütlich.
Ja.
So, soll ich weitermachen? Mhm. Ein bisschen Story. Und zwar ist es dann 15 Jahre später. Und zwar der 30. Oktober und dann 1978. Und an diesem Tag gelingt Michael Myers die Flucht aus der Anstalt und sein Psychiater Dr. Sam Loomis vermutet, und er lag richtig, dass er nach Haddonfield zurückkehren wird, an den Ort seines ersten Mordes. Und am Halloween-Tag kehrt er halt tatsächlich zurück, maskiert mit einer weißen, ausdruckslosen Maske. Und willst du es sagen oder soll ich es sagen? Er hat eine Captain Kirk-Maske. So, ja. Das ist, glaube ich, der ausgelutschteste Fact von Halloween, den es jemals, also überhaupt. Das Ding wurde gekauft, umgedreht, angemalt und das ist halt Captain Kirk. Ja, und er beginnt eine Gruppe von Teenager-Mädchen.
Und er trägt ein Mechaniker-Outfit, oder?
Ach, die sind auch so ein Blaumann, ne? so einen schwarzen. Ein Anthrazit würde man es, glaube ich, nennen.
Oh, der Mann hatte Geschmack, oder was?
Ja.
Aber Anthrazit immerhin.
Also die ganzen anderen Sachen, so Messer und Seil und so, ne, und Maske, klaut er sich ja später in Haddonfield. Weil den Overall holt er sich ja von so einem, ja, LKW-Fahrer, nenne ich es jetzt mal. Und da kann ich noch schnell so ein Fun-Fact, der nämlich später auch in den, wie ich finde, immer noch guten Rob-Zombie-Film vorkommt. Da findet ja Loomis so, wie heißt denn das jetzt, verdammte Scheiße, Streichhölzerpackung. Und da steht ja drauf, Bunny in Red. Da geht es ja um so einen Nachtclub. Mhm. Und das ist auch der gleiche Nachtclub, in dem später Sherry Moon, Zombie, auch ordentlich mal wieder ihren Körper zeigen darf, im ersten Teil von Rob Zombie. Und im zweiten Teil schnetzelt Michael da auch noch mal selber ein bisschen rum.
Okay.
Aber die kommen noch mal öfter vor, auch diese Bunny in Red Sachen. Leider nur im ersten Teil. Und später hat er dann irgendwann auch so ein Feuerzeug. Also wäre viel cooler, wenn Loomis später, wenn er auch was anzündet, dann diese Streichhölzer genommen hätte. Wäre viel geiler gewesen. Und zur Maske noch, ja, Kiel hat alles erzählt, für 1,98 $ haben sie das Ding gekauft und haben es dann so zugerichtet, dass es aussieht wie die Michael Myers Maske. Und anscheinend soll aber Captain Kirk himself das nicht so unterhaltsam gefunden haben. Hat da zumindest ein paar Interviews zugegeben.
Aber nee, Shatner, ne? William Shatner?
William Shatner, ja. Und auch Mike Myers, der Schauspieler, den wir kennen, in der realen Welt, hier von Austin Powers, der dachte sich irgendwann zwischendurch auch mal, so geil ist jetzt auch nicht, dass ein Serienkiller den gleichen Namen hat wie ich und das auch wirklich relativ oft verwechselt wird, ne?
Das stimmt. Ist das nicht, in welchem Film ist das? Ist das Baby Driver? Mit dem lustigen Gag, wo die den Raubüberfall machen und dann heißt es, ihr holt euch alle Masken, dass ihr aussieht wie Mike Myers. Und dann sitzt kein einziger mit Michael Myers Maske da, sondern alle mit
einer Gummimaske
von Mike Myers, Austin Powers Maske. Genau.
Groovy Baby, groovy.
Ich hatte witzigerweise bei meiner alten Wohnung, war bei mir um die Ecke so ein Schild mit Diplompsychologe Michael Meyer. Auch mit Y geschrieben. Ich dachte mir, da gehe ich nicht hin.
Nee, definitiv nicht.
Aber selbst im Halloween-Franchise, ich weiß aber nicht mehr in welchem Teil, irgendwann sprechen sie das ja auch an. Meinst du den Mike Myers aus Austin Powers? Oder aus Wayne's World? Oder ich glaube, sie sagen aus Wayne's World, weil es schon älter ist.
Natürlich, auch bei Wayne's World.
Ja,
Party on, Wayne. Party on, Gas. Ich liebe Wayne's World.
Ja, Austin Powers gab es da noch nicht, glaube ich.
Excellent. Entschuldigung, ich höre jetzt auf.
Alles gut. und er beginnt jetzt, wie gesagt, erstmal zu stalken. Also er steht nur rum, guckt und atmet. Die Teenager-Mädchen werden da beobachtet, insbesondere die schüchterne Schülerin Laurie Strode, was dann halt Jamie Lee Curtis ist, in dem Teil noch nicht seine Schwester. Das haben sie erst dazu gedichtet in Teil 2. Also das ist keine Teil 1-Lore. Und während ihre Freundinnen mit Partys und Jungs beschäftigt sind und weshalb sie deshalb auch, ne, deshalb müssen sie ja sterben, babysittet Laurie und ist sehr
pflichtbewusst.
Wie heißt das? Nee, wie heißt denn das? Wie heißt denn das?
Brüde.
Brüde?
Genau.
Nur weil sie babysittet?
Naja, wer nicht Party macht und mit Jungs rummacht, ist halt prüde und stirbt aber halt auch nicht.
Ja.
Das ist die Slasher-Regel.
Das Prinzip aus Cabin in the Woods, ne? Die Jungfrau, die überlebt zum Schluss. Mhm.
Ganz aber, genau.
Aber der Film sollte ja laut Originaldrehbuch auch heißen, die Babysitter-Morde. Und wir haben ja hier auch, die Freundin macht ja auch Babysitting, weil die ist ja clever genug.
Ich wollte sagen, die macht ja auch Babysitting.
Das Mädel weg, weil sie noch ein bisschen pimpern möchte. Die ist halt eine schlechte Babysitterin, aber dafür ein normaler Mensch.
Das ist die sich die Hose komplett und die ganzen Sachen auszieht, nur weil sie sich da Butter drauf geklickert hat. Und natürlich gehört zum guten Ton, dass sie dann halb nackt auch umgebracht wird. Ne? Dann so schön auf dem Fenster hängt und so. Ja. Und diesen Blick auf das Höschen und alles. Ja, das gehört zum guten Ton in dem Film.
Aber als du dieses Stalking-Nummer angesprochen hast, ich habe den ja zum ersten Mal gesehen. Ich bin jetzt 35, habe schon ein paar Horrorfilme gesehen. Ich fand das ein bisschen befremdlich, fast schon wieder bisschen Amateur, da ist ein 2 Meter großer Typ mit einer dummen weißen Maske und läuft herum und stalkt die Leute und irgendwie ist Laurie die einzige gefühlt, die sich so richtig daran stört, oder?
Er stalkt ja eigentlich nur Laurie, stimmt. Ne? Er stalkt ja nur Laurie, sie ist die einzige, die ihn immer wieder sieht.
Ja, aber sie ist die einzige, der das wirklich auffällt und sonst läuft er da halt so rum tagsüber. Also ich wusste nicht, was mich da erwartet, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch.
Er fährt halt auch Auto und
was mit
6 gemordet hat er einen Führerschein in der Psychiatrie gemacht. Ich denke nicht, dass das zur das Wiedereingliederung stimmt, gehört.
Ja. Also, ich habe mit meinem Mann einen Joke gemacht, also er liebt die Halloween-Teile auch. Ich habe ja frisch angefangen, die zu schauen. Wir haben einen Joke gemacht, weil wenn die Melodie kommt, dass er die ganze Zeit immer Musik anhat, wenn er mit dem Auto vorbeifährt, Fenster und dann die Musik ganz laut.
Ja,
so.
Ganz genau.
Dann alle wundern sich.
Schön durch die Kneipenstraße. Mucke
ja, genau. Wieder seinen Soundtrack an, hier mit der Boombox, wenn er rum.
Aber dazu gibt es, glaube ich, einen lustigen Kurzfilm. Natürlich nicht Lore drin. Ich glaube sogar von Tom Savini. Ich weiß gar nicht. Irgendwer hat einen Kurzfilm gemacht, da geht es halt um Fahrsturm mit Michael Myers. Ich kann mir das richtig lustig vorstellen.
Ja. Oh aber Gott.
Was ich zu Michael Myers immer, also weil wir gesagt haben, wenn man den zum ersten Mal guckt oder auch öfter, irgendwie sagt der Loomis, auch glaube ich schon in dem Teil, ja, Der hat ja auch gar keinen Verstand. Ja, das finde ich aber in gar keinem Teil so, weil der geht schon immer sehr organisiert und clever vor.
Der ist super, also der taktisch hat unterwegs, Rechner, ja, ja.
Ne? Und auch im ersten Teil kommt ja auch mal so ein kleiner Junge, den packt er ja nur kurz. Also wenn er nur diese killerböse Mordmaschine ist, hätte er ihm einfach den Kopf umgedreht und dann wäre er halt ein totes Kind. So, weg, wäre viel brutaler. Ne?
Ja.
Wir wissen, warum sie es nicht machen, weil das gibt Ärger vom Studio oder sonst was. Er hätte keiner gezeigt, den Film damals und auch heute wahrscheinlich nicht. Aber der denkt schon ganz oft nach.
Ja, also der outsmartet die auch geplant. Durchgehend. Deswegen glaube ich nicht, dass der so komplett hirnlos da durchgeht. Emotionslos, ja, aber hirnlos irgendwie nicht.
Nee, ja, das stimmt.
Na, viele, viele psychopathische Killer sind halt auch hochintelligent, ne? Das ist halt tatsächlich so.
Zwei stelle ich ja noch vor.
Richtig, richtig. So, ich bin auch gleich fertig. Und dann, dann können wir weiter quatschen hier. Dann, im Endeffekt ist es jetzt auch nicht mehr viel, weil also es werden nach und nach Lauries Freundinnen auf grausame Art und Weise ermordet. Und Laurie entdeckt schließlich auch die Leichen und, oder nicht alle, aber einige, und wird dann selbst von Michael angegriffen. Und in einem, wie ich finde, immer noch sehr, sehr coolen Showdown kämpft sie dann um ihr Leben, bis Dr. Loomis auftaucht und Michael mit seiner Pistole mehrfach anschießt. So, das ist das Klassische, er fällt dann darunter und als Loomis nach dem Körper sieht, ist Michael verschwunden.
Man sieht nur noch einen Abdruck im Rasen.
Der Abdruck im Rasen, ganz genau.
Er hat recht lange da gelegen.
Ja, und das letzte Bild zeigt verschiedene Orte in Haddonfield, begleitet von seinem Atem als Zeichen, dass das Böse nicht gestorben ist.
Genau.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schnetzeln sie noch heute.
Genau, der Soundtrack immer an, immer die Boombox an.
Jetzt habe ich aber zu mehreren Szenen in dem Film natürlich sehr dumme Fragen, weil ich dachte, das ist ja richtig off. Einmal, wenn nämlich das Mädel mit ihrem Freund bei dem anderen Haus ankommt, wo das Mädel drin wohnt, was gebabysittet wird, und gehen dann da rein, ist ja gerade keiner da. Dann lassen sie die Autotür auf. Die lassen diese verschissene Autotür auf. Ich traue Michael Myers alles zu, aber der macht keine Autotür zu. Und die ist in den nächsten Szenen ist sie zu. Sowas fuckt mich immer richtig an. Dann ist die Tür nämlich zu und ich sage, die hat keiner zugemacht. So.
Ach so,
das finde ich immer richtig dumm. Und was ich genauso dumm finde, ist, nämlich gerade eigentlich bei dem guten Finale, vorher wird ja Laurie gejagt von Michael und dann schlägt, erstmal ist sie saudumm, da ist eine Glastür und sie versucht das aufzumachen und ich denke mir, wie jeder Mensch, schlagt
gleich
das Glas
durch.
Gleich durch. Ja. Nee, dann schlägt er, merkt euch das noch mit der Tür, er schlägt eine normale Tür kaputt. Merkt euch das? Dann, als er schon fast im Raum drin steht, macht sie die Scheibe kaputt, wie jeder normale vorher gemacht hätte. Mhm. Jetzt kommt die nächste Szene vom Finale, wo sie im Schrank ist. Dieses ikonische Ding, was, glaube ich, jeder schon einfach mal gesehen hat in irgendeinem Horrorfilm, Special, sonst was, kommt diese Szene vor.
Macht keinen Sinn.
Macht null Sinn, dass sie das zubindet, kann ich mir jetzt in der Panik und so kann ich mir vorstellen, das macht man aus Selbstschutz oder so. Ne? Aber es hat ja kein Bewandtnis. Denn diese Scheißschranktür hat so ganz dünne Lamellen. Die kriegt selbst ich mir einen Arm gebrochen habe, kriege ich die kaputt gehauen, ohne Schmerzen zu haben. Mhm. Also die sind ja nicht hart oder fest. Also wer schon mal gegengefallen ist, hatte immer Angst, dass man es kaputt macht.
Und
dafür braucht der Arschlang, um gleich einzuhauen. Ich verstehe es null.
Und ich finde, wenn du dich schon in dieses Ding reinsetzt, also in dieses sehr, sehr fragile Teil, dann wimmern nicht so laut, halt einfach dein Maul und versuch ruhig zu sein, aber dieses...
Ja.
Also, dass er dich früher oder später in diesem 12 Quadratmeter Raum irgendwann finden wird, ist ja eigentlich auch kein Wunder, oder?
Ja, ich habe mir auch gedacht, mit allen Möglichkeiten ist das die Dümmste. Die Möglichkeit, aus dem Fenster, glaube ich, rauszuklettern. Die Möglichkeit gehabt, ich glaube, durch eine andere Tür zu gehen, mit den Kindern sich einzuschließen oder ähnliches. Und sie wählt diese Variante, sich in diesen Schrank einzusperren. Die Tür nur zusammengebunden mit einem Lamell, also wo man durchgucken kann im Prinzip. Dann sitzt sie da und atmet laut im Wandschrank so. Aber lauter als Michael Myers.
Vielleicht war ihre Idee ja auch, ja komm, vielleicht nimmt er erst die Kinder, dann kann er die erst ja flüchten.
Oh, stimmt, nee. Die hätte sie natürlich auch noch vor Michael schubsen können, um wegzulaufen.
Ich muss nicht schneller sein als der Killer, nur schneller als die anderen, die mit flüchten.
Richtig.
Aber dazu muss man sagen, dass wir die ganzen Szene, Tipps und Tricks ja auch schon kennen, die so in diesen Slasher-Filmen sind. Also keine Ahnung, was die in den Ende der 70er stimmt. gedacht haben. Die haben einfach nur noch mit Panik reagiert und sind losgerannt und haben einfach das Dümmste gemacht, was ihnen halt einfällt.
Einmal hatte sie ja sogar kurz als Geist verkleidet. Bei der einen Freundin lustig, von Laurie, die dachte, es kommt ihr Freund wieder zurück und bringt ihr ein Bier mit. Und er steht halt immer nur da und sie ist eigentlich nur sauer, dass er nichts sagt und kein Bier mitgebracht hat. Und er fragt nur nicht mehr, ob das vielleicht jemand anders sein könnte, so. Tja.
Wir haben ja jetzt eine Frau mit hier, ne? Also, wärst du als Frau, die Sex hat, in Slasher-Filmen glücklich geworden? Weil erstens, die erste Nummer war sehr schnell vorbei von seiner Schwester mit ihrem Freund. Und dann die Nummer hier mit dem Kostümtypi, ne? Also, dass er halt nicht war. Das waren ja auch, sagen wir mal, er hat zweimal reingedippt und dann war auch vorbei, das Ding.
Also das meinst du jetzt, dass jetzt die Sexszenen in dem Film, ob die gut waren? Naja, also ich nehme jetzt mal das Paar, was sich das Bett da ausgesucht hat. Generell finde ich das total idiotisch zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in einem fremden Haus und wir haben jetzt hier Sex und wir gehen in ein fremdes Schlafzimmer, obwohl jederzeit jemand nach Hause kommen kann und ich lege mich dann in ein fremdes Bett und dann muss ich aber auch überlegen, dass ich das irgendwie sauber mache oder so. Keine Ahnung. Also erstmal wäre ich da überhaupt, das wäre gar nicht meins. Wenn, dann will ich, keine Ahnung, in ein Hotel oder bei mir zu Hause oder so. Aber nicht bei fremden Leuten, wo ich dann auch noch gucken muss, dass es niemand mitbekommt und dann das Bett noch beziehen muss oder wie oder was. Dann, und die Liebesszene fand ich katastrophal. Also sie liegt da, er liegt zwischen ihren Beinen irgendwie. Ich habe das Gefühl, hat sie überhaupt was gemerkt? Keine Reaktion von ihrer Seite. Nur er hatte offensichtlich Spaß. Er rollt sich dann so runter von ihr. Und wo ich mir denke, das sieht einfach katastrophal aus. Also ich habe mit vorne und hinten wäre ich damit nicht mit einverstanden gewesen. So. Und dann der einzige Wunsch, den sie hinterher hat, ist das Bier. Und noch nicht mal das kriegt sie.
Also Sven, du musst dir das vorstellen. Es sind die
70er. Also katastrophale Sexszenen. Das ist ganz schlecht.
Die haben als Teenager keinerlei Internet und die absolut maximalsten Reize sind der Playboy. Die müssen riesigen Buhau machen, damit sie sich irgendwie mal treffen können, was alle zwei Wochen mal passiert, wo bei den einen oder den anderen die Eltern nicht da sind. Und es sind Teenager. Glaubst du wirklich, dass der lange aushält?
Ja.
Ja, aber man hätte es ein bisschen anders gestalten können. Ich meine, aber das sind die 70er, Mann. So würde ich das nicht argumentieren. Das sind die 70er, das ist freie Liebe. Da hat man sich doch auch ausprobiert und so. Und irgendwas davon müssen sie auch mitbekommen haben. So. Das hätte man doch vielleicht mal bei der Dame unten anfangen können, so mit na, so.
Also, nicht in Haddonfield.
Nee, nicht da.
Wenn wir ein Thema Hetz sind, vielleicht mit dem Kopf nach unten. Ihr wisst schon, was ich schon gut. Ja, also für mich waren die Sexszenen katastrophal. Halt so, einfach so Sexszenen, halt einfach so gefühllos. Nur 15 Sexszenen einfach. Ja.
Und einen Punkt habe ich noch, den mir halt auch nicht passt. Ansonsten finde ich den auch wirklich richtig gut, kann ich schon mal leicht vorwegnehmen. Aber beim Ende, wir wissen ja, was jetzt passiert am Ende, dann wird sie mit dem Krankenwagen auch so abgeholt. Aber es kann doch nicht sein, dass das halbe, der halbe Ort da ist, aber die Eltern nicht. Es hieß doch, die sind auch nur in der Party.
Ja, stimmt, die sind eigentlich weg. Alle sind alle Eltern weg irgendwie, egal was da so abgeht, ja.
Die liegen also besoffen auf der
alle
Couch.
Alle schaffen von.
Ja.
Ja, die, aber alle die Pimpern, die haben den besten Sex, weißt du, die anderen?
Kriegen gar nichts mit gerade.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Die sind bei so einer Tupper-Party für Erwachsene.
Ja.
Bei so einer Dildo-Party für Erwachsene. Ah, nee. Ja. Und das ist jetzt die Frage, die du an mich hast, so, das ist jetzt.
Ja, yeah, ob du befriedigt worden wärst.
Nein!
Siehst du, das wollte ich nur wissen. War das kein friedendes Ende für die Frauen? Der beste Stecher im ganzen Film war Michael Myers.
Ja!
Definitiv.
Ja. Der hat öfter was weggesteckt als andere, genau.
Aber wo wir bei Stechern sind, Asfa wollte es doch zu mehr anderen Stechern noch was sagen.
Exakt, ja, ich kann euch nämlich jetzt mal erzählen, was glaubt ihr denn, wer so im ganzen Filmuniversum der erste Slasher oder erste Slasher-Killer war und wie sich das auszeichnet? Was vermutet ihr?
Oh.
Ohne zu googeln.
Peeping Tom war das, oder? Ja, ich habe Kap nichts auf mir.
Erster Slasher-Killer?
Auch, aber der eigentliche Archetyp Slasher? Wird Norman Bates genannt. Weil. Vor Psycho.
Tatsächlich, also erst Erst Norman Bates, ja.
Also der erste so richtig ernst zu nehmen. Okay. Also Peeping Tom ist tatsächlich auch da, aber die sind im selben Jahr rausgekommen und die Relevanz von Psycho war halt natürlich wesentlich höher. Weil bis zu diesem Zeitpunkt haben wir halt,
kennt keiner außer wir.
Genau, haben wir zum Beispiel so Filme wie Die Fliege und das Ding früher, also die Originale gesehen. Dann eben noch, was gab's, Tarantula, der Blob, irgendwelche so Vampir-Geschichten. Also alle Sachen, die wir mit Horror in Verbindung gebracht haben, waren irgendwelche fiktiven Fantasy-Gestalten oder irgendwas Sci-Fi-mäßiges. Aber Hitchcock wollte tatsächlich diesen Horror in die Wirklichkeit bringen, also den Horror mit Menschen gleichsetzen und zu zeigen, okay, das kann uns allen passieren. Und damit hat er sozusagen den ersten Slasher gegründet, weil was zeichnet so einen Slasher-Killer meistens aus? Meistens sind sie männlich, sie haben ganz oft ein Mutti-Problem, sie sind sehr stoisch, manchmal schweigsam, also im
Fall von... Oder ein psychisches Problem generell.
Ja, oder generell so ein psychisches Problem. Und meistens eben sehr stoisch und irgendwie auch ab den 80ern so unkaputtbar, wenn wir so Jason Voorhees oder halt eben Michael Myers angucken. Das sind ja eher so Urgewalten, die kein richtiges Motiv mehr haben. Also du merkst schon, es wird immer darüber geredet, dass die halt in ihrer Kindheit schlimme Sachen erlebt haben oder so dementsprechend irgendwie auch irgendwie anders getickt haben. Aber du kannst nie so richtig in sie reingucken, weil sie einfach eben stoisch, meistens hinter einer Maske versteckt sind, irgendwie so... ja, Urgewalten sind, gegen die man nicht richtig ankommt. Und was das Nächste ist, dass man halt ganz oft ab den 70ern oder Mitte der 70er auch einfach auf dieses Teenie-Klischee getroffen ist. Man tötet Teenies, die Drogen nehmen, die irgendwie großartig trinken oder halt eben auch bumsen, was ja bei den meisten Dingen Sex haben, was ja auch so ein Klischee geworden ist. Und dann haben sich tatsächlich in dieser Zeit nicht nur so Klischees, sondern auch eher so Rituale entwickelt, die ja in verschiedenen anderen Slashern repliziert wurden, wie sollen wir uns aufteilen oder ich bin gleich wieder zurück. Das sind so Dinge, wo man dann irgendwie in einem Slasher-Kino wusste, ah ja, er sagt, ich bin gleich wieder zurück, der kommt
nicht wieder
zurück.
Oder ich bekleckere mich und wasche meine ganzen Sachen und bin halb nackt.
Genau. Und
Klassiker.
Richtig, ja, genau. Ich habe nichts mehr zum Anziehen und ach, ich muss mich gerade bücken. Naja, solche Sachen kommen da öfter mal vor. Und in den 90ern hat das dann tatsächlich so ein bisschen was anderes angestoßen, nämlich eben diese Metafilme mit Scream hauptsächlich, die dann ja diese ganzen Klischees beäugt haben und daraus irgendwie so einen Joke gemacht haben, aber trotzdem ist Scream ja immer noch so ein recht ernstzunehmender Film.
What's up?
Exakt, das kam dann nämlich danach mit Scary Movie, die sozusagen eine Parodie auf eine Parodie waren von diesem Slasher, von diesem Slasher-Film. Und jetzt frage ich euch, wer ist denn euer absoluter Lieblings-Slasher? Also Slasher-Killer. Oh. Es geht nicht um die Filme, sondern es geht nur um den Charakter.
Boah. Oh, scheiße. Sonst hätte ich, also Filmreihe hätte ich wirklich Scream jetzt rausgehauen, obwohl ich die neuen nicht geil finde. Mhm. Aber da sind ja immer andere Killer. Okay. Oh ja, am meisten Spaß hat mir jetzt Chucky gemacht, die Reihe.
Wirklich?
Ja, vom Fun-Faktor her und auch dann noch mit den neuen Sachen, Brutalität, fand ich Chucky richtig lustig. Also ich würde eigentlich auch sogar, ich finde Michael Myers zu menschlich, zu unbedrohlich dann irgendwie so, in Filmform zumindest. Ich schwanke zwischen Chucky und eigentlich Freddy Krüger.
Das ist sau schwierig.
Ja.
Also ich, also ganz modern gesprochen, liebe ich Art the Clown.
Ja, klar. Ja.
Weil seit, ich weiß nicht, also wir kriegen ja irgendwelche Slasher-Remakes, wir kriegen 1000 Fortsetzungen und Art the Clown ist jetzt schon auf einem Level vom Hype und vom Kult her, wie die ganzen Michaels und Jasons und so, finde ich. Weil die sich mit so einer Brutalität hat er sich ins Kino gebombt. Deswegen ist Art the Clown bei mir ganz weit oben, weil ich den auch irgendwie gruselig finde. Mhm. Und ich habe keine Angst vor Clowns. Und ich finde tatsächlich auch Victor Crowley geil.
Mhm. Ja, aber der ist so ein bisschen Michael Myers vom Körper.
Ja, das ist ja, ne? Sinister, oder?
Jason eher, ne? Also Jason ist ja auch...
Ja.
Ne, das ist Hatchet.
Okay.
Hatchet sind vier Teile. Und so ein bisschen... Also es ist ein ganz, ganz klassischer... stumpfer Slasher, ob die wirklich viel Spaß machen. Daniel Harris ist auch dabei. Und hier Kane Hodder spielt den Killer, der auch den Jason ab Teil 6 gespielt hat. Finde ich auch cool. Ja. Aber Michael Myers ist, glaube ich, irgendwie mein Liebster so vom Nostalgischen her.
Ich mache mich fest, ich gebe Till recht, eigentlich müsste ich auch Art the Clown sagen, aber da fehlen mir jetzt noch zwei Teile. Ich will wissen, was jetzt passiert, ob es in die Unterwelt geht oder nicht. Aber so ist ja schon sehr ikonisch. Aber dann würde ich doch mit einem ähnlichen gehen, nämlich dann bleibe ich bei Freddy Krueger. Weil den finde ich auch noch mal ein bisschen lustiger als hier Chucky. Und der geht ordentlich rein in den Film und der hat auch eine gute Spannweite. Und ja. Er hat mit Jason, Alter, eigentlich auseinandergenommen, wenn man es so nimmt, ne?
So, jetzt bin ich dran. Ich habe etwas unkonventionell. Also, das ist jetzt eine knappe Reihe, die man eigentlich nicht im Bereich Slasher, also was im klassischen Sinne, nicht einsortieren würde, weil es sich nicht um eine einzelne Person handelt, die eben auf kreative Art und Weise mal Leute abschlachtet und ein psychisches Problem haben, sondern es handelt sich um eine Familie. Ich mag zum Beispiel die Familie Firefly sehr gerne. Von
Haus der Tausend Leichen.
Ob Zombie-Film, also Haus der Tausend Leichen, Devil's Rejects und Threes from Hell, klammern wir mal aus, ja, ja. Aber da sind die auch am Werken. Die sind halt eine ganze Familie, die alle psychopathisch krank in irgendeiner Form sind und halt auch rumfahren und die ganze Zeit auf sehr bestialische Art und Weise immer Leute abschlachten. Im ersten Teil, also House of Thousand Corpses, ist es ja noch zu Hause eigentlich bei ihnen, wo sie die Leute also anlocken. Das macht ja meistens Baby, ne, die dann die Leute ranholt und dann die da brutal abgeschlachtet werden und kreativ verarbeitet werden zu Kunstprojekten von Otis zum Beispiel. Später haben sie ja noch schwarze Messen, wo dann die Leute da auf dem Feld auch abgeschlachtet werden und ähnliches. Dann bei Devil's Rejects ist es ja dann eher in die Richtung Slasher, wo sie dann quasi das häusliche Umfeld verlassen und eigentlich so nur so einen Roadtrip machen und da die Leute umbringen. Aber es ist in dem Sinne kein klassischer Slasher, weil wir jetzt nicht, so wie Michael Myers zum Beispiel, aber es ist schon, würde ich sagen, ist auch schon mit drin. Deswegen, ich mag Familie Firefly sehr gerne, weil es halt echt kranke, abgefahrene Charaktere sind, die auch wirklich grausam morden und die haben so viele Fassaden und so viele Masken bei dem weil die haben so viel psychische Variation mit drin. Baby, die dann auf Leichensex steht gleichzeitig und Otis, der da die Leute abschlachtet, weil er auch ein Kunstprojekt machen will, gleichzeitig aber auch irgendwie wahnsinnig ist. Also mag ich die Familie Firefly sehr gerne. Und dann schließt sich gleich noch Michael Myers an tatsächlich, weil mir die Halloween-Teile dann doch sehr viel Spaß gemacht haben. Ich mag halt irgendwie das Konzept so. Und die Melodie fand ich auch sehr eingängig, ob man seine Späßchen damit treiben kann, so, dass er die ganze Zeit mit einer Boombox rumrennt oder mit offenem Autofenster und lauter Musik an. Aber mochte ich eigentlich auch sehr gerne, dass er quasi unkaputtbar ist und da halt auch die Leute die ganze Zeit abschlachtet. Und man will halt eigentlich irgendwie auch wissen, wie es weitergeht in irgendeiner Form. Mir hat die Auflösung im zweiten Teil ganz gut gefallen, so was sie draus gemacht haben. Was ihr jetzt von den anderen Teilen gesprochen habt, so mit dem Inzest-Ding, das ist etwas, was mir weniger gut gefällt. Aber so, ich glaube, auf Platz 1 Familie Firefly bei mir.
Okay. Apropos seltsam, niemand hat Jason gesagt, ne?
Nee. Vielleicht habe ich Jason im Repertoire, Gott, ja, vielleicht, aber ich habe Jason nicht im Repertoire, nein, weil ich nehme Leatherface.
Ja.
Weil ich finde, Leatherface ist so für mich so einer der ersten, die mir so in den Kopf gekommen sind, weil ich habe viel zu jung damals diesen Michael Bay-Film gesehen und fand den schon krass. Also als er eben auch noch in dieser einen berühmten Szene so mit dem Salz an die Wunde ans Bein gegangen ist, fand ich das super garstig. Und ich habe mir vorhin die Frage gestellt, ist der Predator auch einer dieser großen Slasher?
Nee.
Weil der erste Teil ist doch quasi schon eine Art Slasher, oder? Ich meine, er ist auch stoisch.
Ja, das stellst du die Frage, nicht in den wo Reihen. Fängt es an, wo endet es? Aber Familie Firefly passt schon in die Slasher.
Ja, voll. Die sind absolut drin. Ja. Ich würde schon mit Leatherface gehen, aber keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass Michael Myers auf dem Planeten der Ukja oder wie die auch heißen, auch Krieger ist.
Yautja,
genau.
Der Michael Mayer.
Der Michael kriegt auf den Sack bei den Yautjas. Das ist auf jeden Fall.
Stimmt, der ist auch zu langsam.
Ja. Sollen sie mal nicht den falschen mitnehmen oder entführen, dass sie am Ende Mike Mayer haben?
Oder müsste doch total deprimierend sein, wenn er immer wieder aufwacht. Die ganze Zeit, er steht immer wieder auf.
Das stimmt. Ja.
Nee, aber dann würde ich mich auf Leatherface beschränken.
Aber da hast du schon mal ein Stichwort, denn apropos kranke Familie und Leatherface, die komplett kranke Familie Filmtieftauchen, war zu Gast im anderen Podcast.
Mhm.
Die Kultfilme. In der neuen Folge, die irgendwann rauskommt, sprechen wir nämlich auch über Texas Chainsaw Massacre.
Wenn die irgendwann rauskommt. Wir waren zu Gast bei alle 42 Kultfilme, der Podcast von Monty Arnold und Torben Sterner. Dankeschön nochmal, dass wir zu Gast sein durften.
Mhm.
Und wir haben über den Kultfilm The Texas Chainsaw Massacre gesprochen.
Ihr habt über den Kultfilm gesprochen.
Texas, ja.
Und The Visit haben wir besprochen. Wir haben es aufgeteilt. Aspar,
nee, wir haben. Habt ihr gesagt, wir haben?
Ja, wir. Susi und ich durften über Texas Chainsaw Massacre reden.
Wir waren gestückelt, genau. Gestückelt mit uns.
Und Aspar hat dann über Shyamalan sprechen dürfen.
The Visit, genau. Ich habe aber auch über The Visit gesprochen. The Visit haben wir auch besprochen, genau.
Mit Susi. War unterhaltsam, aber lustig. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und ja. Das Liebe da. Ja. Und übrigens zu deiner Firefly-Familie, die haben wir auch schon besprochen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Aber auf jeden Fall war das, glaube ich, eine der ersten Folgen, die ich mit dir gemacht habe. House of Thousand Corpses. Ist auch geil.
Sven, das ist Folge 6 gewesen. Die Folge, seitdem du dabei bist.
Ja, könnte ungefähr hinkommen.
Ja, okay.
Könnte ungefähr hinkommen. Da das könnt ihr auch nochmal reinhören.
Das war vor 3 Jahren.
Gott. Uff. Und ich bin um keinen Tag gealtert. Was ist mit dir passiert?
Ja, genau. Man denkt immer, man macht Podcasts zusammen und so, und dann denkt man an die alten Episoden, denkt man sich, halt, stopp, das war vor 3 Jahren.
Mhm.
Mein Gott.
Na, guck mal, jetzt bin ich aber gerade so im Run mit Eigenwerbung, denn wir reden ja, haben jetzt über Slasher geredet, über männliche Aufschlitzer. Es gibt natürlich auch weibliche Aufschlitzer, nämlich, Till hat schon angedeutet, die Female Slash Queens, und die habe ich mit dem lieben Till schön in Ruhe besprochen und ich muss sagen, für meine Verhältnisse sehr gediegen.
Weil ich hatte so Angst vor der Folge mit ihm, aber es war wirklich
respektvoll.
Es war wirklich respektvoll, obwohl Zero dabei war.
Ich fand's gut, ich hab's gehört.
Wirklich weibliche
die Aussage.
Hast du schon reingehört?
Kann ich unterstreichen. Ja.
Hast schon, ja.
Über wie habe ich das als Überschrift, was habe ich hingeschrieben? Weiblich blutig gestört, Female Slash Queens.
Ja.
Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Und ist auch informativ für die meisten. Also da kommen auch Frauen drin vor, die man jetzt nicht auf der ersten Liste hat, wenn man denkt, ach, das ist ein Slasher.
Mit Blut, meinst du nicht die Periode gerade haben, nein?
Sowohl als auch. In
ja, beides geht auch, ne?
Naja, ey, aber Ginger Snaps?
Ja, richtig, Ginger Snaps.
Ist die Metapher für unter anderem auch die Menstruation der Frau.
Okay. Oder
die anfängliche in der Pubertät. Mhm. Ja.
Ja, bei Ginger Snaps finde ich so geil, bei dem ersten Ginger Snaps, dass sie dann quasi die Triebe auch so auslebt. Ne? Also, dass sie dann diese Triebe bekommt von dem Werwolf, der sie dann innerlich quasi übernimmt. Sie verändert sich ja dann auch, dass sie dann auch Sex mit diesem einen Typen hat, der dann auch Blut pinkelt und dementsprechend so langsam aussieht, weil sie sich halt auch infiziert hat. So, das ist echt abgefahren bei Ginger Snaps, ja.
Und jetzt kommen wir zurück aus der Werbung. Unsere jetzige Folge.
Genau. Ja. Also, ich habe ja auch 2 Serienmörder mitgebracht und ich kann sehr gerne mal mit unserem einschneidenden Programm starten, wenn ihr möchtet.
Mhm.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über Serienmörder Michael Myers gesprochen und ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal 2 reale Serienmörder an. Also, ich beschäftige mich jetzt mit dem Phänomen maskierter Serienmörder, also Täter, die Verkleidung, Maskierung genutzt haben wie Michael Myers. Und ich habe mir 2 Mörder rausgesucht. Einmal Ed Gein, USA, und Martin Ney, Deutschland. Also mir gedacht, ja, auf jeden Fall jemanden aus Deutschland noch mit dazu. Ich betrachte kurz die Biografie, die Taten und ich gehe auch auf die Maskierung ein und ziehe am Schluss einen kleinen Vergleich mit unserer Horrorfigur Michael Myers. Das Ganze ist natürlich super gekürzt, ne, um jetzt nicht in den Rahmen zu springen. Deswegen sind jetzt nur die wichtigsten Fakten drin. So, dann ist auch interessant, wenn man sich dann die Frage stellt, ob Michael Myers vielleicht aufgrund dieser Taten, die passiert sind, ich sag mal, kreiert worden ist. Ob diese Mörder nicht vielleicht sogar, oder einer von ihnen zumindest, vielleicht Vorbild für Michael Myers unter anderem war. Aber ich leg mal los. Und zwar mit Ed Gein. Edward Theodore Gane wurde 1906 in Wisconsin geboren und er wuchs in einem sehr belasteten familiären Umfeld auf. Also sein Vater war Alkoholiker, seine Mutter war sehr streng und religiös. Er lebte auch sehr isoliert. Das sind Kombinationen, die nicht sehr gut sind für ein menschliches Individuum. Nach dem Tod der Mutter zog er sich zurück und lebte auf der Familienfarm in Plainfield oder nahe Plainfield, Wisconsin. Und er wurde 1957 verhaftet, nachdem die Hardware-Geschäftsinhaberin Bernice Warden verschwunden war. Und bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei ihren Körper, wie er kopfüber in einem Holzschuppen aufgehängt war. Und in seinem Haus hat man menschliche Haut- und Knochenreste, Gesichtsmasken aus Haut gefunden. Einen Sessel bezogen mit menschlicher Haut dazu auch noch. Also er hatte zuvor zahlreiche Gräber geplündert, 9 Stück und also mindestens 9 und Leichenteile entnommen. Er gestand die Morde an Warden und einer weiteren Frau mit dem Namen Mary Hogan, obwohl er offiziell nur wegen des Mordes an Warden verurteilt wurde. Er wurde als psychisch krank, also als schizophren eingestuft, nicht regulär in Haft genommen, sondern in einer forensischen Einrichtung untergebracht. Und die Besonderheiten zu seiner Maskierung sind, dass Gane keine Horrormaske bei der Tat im Sinne von Michael Myers trug, aber er fertigte Masken aus menschlicher Haut an. Also er fertigte Kleidung und Accessoires aus Haut und Knochen an, zum Beispiel einen Frauensuit, den er anziehen wollte, um sich wie seine Mutter zu fühlen.
Wow.
Es ist echt, echt hart. Gilt als Vorlage für viele Horrorfiguren mit Maske und Verkleidung, zum Beispiel in Filmen, das ja auch sehr relevant für unser Thema ist. Also ich denke da zum Beispiel an Leatherface. Mhm. Und ja, Michael Myers trifft da jetzt nicht ganz so zu. Er hat jetzt keine Maske aus menschlicher Haut. Aber die Psychiatrie vielleicht, also auf jeden Fall, ja, sehr düster alles. Der Fall zeigt natürlich auch, wie psychische Störungen, Isolation und pathologische Ritualisierungen sich mit realer Gewalt verbinden können. Und die Maske war hier symbolisch, also in Form von einer Hautmaske gedacht, also dass er sich so wie Menschen fühlen möchte. Das mit dem Frauensuit zum Beispiel, also es ist super krank. Es ist natürlich nicht die klassische Horrorfilmmaske, aber es ist trotzdem eine Verwandlung oder eine Art Verstellung. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was nicht weniger düster ist. So, dann komme ich jetzt zu Martin Ney, der auch als der Maskenmann bezeichnet wurde. Also das ist ein Mörder aus Deutschland. Er wurde am 12. Dezember 1970 in Bremen geboren. Er war als Pädagoge und Erzieher tätig, lebte unauffällig, muss man sich mal vorstellen, bis er 2011 verhaftet wurde und zahlreiche Sexual- und Gewaltverbrechen gestand.
Krass.
Ja, zwischen 1992 und 2004 beging Ney eine Serie von Sexualvergehen an Jungen, mindestens 45 Jungen, sowie 3 gewiesene Morde an Jungen. Er drang in Zeltlager, Schullandheime, Jugendheime und Einfamilienhäuser, oft nachts, maskiert, mit dunkler Kleidung ein. Also in die Schullandheime, Zeltlager und trug halt eine Maske und dunkle Kleidung. Und am 27. Februar 2012 wurde er vom Landgericht Stade wegen dreifachen Mordes und sexueller Übergriffe zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und natürlich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Zu seiner Maskierung lässt sich sagen, dass hier ein tatsächliches Element der Maske vorliegt. Also er trug ja bei seinen Taten dunkle Kleidung, Maske und Handschuhe. Und die Kinder beschrieben ihn als schwarzen Mann. Die Maske war Teil seines Vorgehens, um Schrecken, Unsicherheit und Kontrolle zu erzeugen. Also ein sehr typisches Horrorelement, wenn wir jetzt gerade auf Michael Myers blicken. Ne? Also Michael Myers wird ja auch als schwarzer Mann bezeichnet, hat ja auch eine Maske und auch so eine Art dunklen Anzug. Ne? Aber es ist nicht möglich, dass er irgendwie Vorbild gedient haben könnte. Ist ja viel, viel später die Taten sind ja viel später passiert. Aber irgendwie ist so dieses Maske tragen, ob es nur eine Hautmaske ist oder so eine Maske oder dunkler Anzug, typisches Ding, wenn ich jetzt gerade so seriale Serienmörder ansehe und auch Filme, also jetzt Serienmörder in Filmen, ist das irgendwie so, was man mit Böse generell verbindet, irgendwie so, ne?
Was ja auch logisch, oder?
Bitte?
Also wenn ich jetzt logisch überlegen würde, also ich würde mir auch eine Maske aufsetzen.
Ja, das natürlich.
Das ist ja blödsinnig, also wenn du vorhast, nicht erkannt zu werden, ne, dann würde ich mir
halt eine Maske aufsetzen. Ja, ja. Aber ist ja nicht immer nur, also zum Beispiel Gain hat ja Masken gefertigt, um sich wie andere Menschen zu fühlen, was völlig krank ist, aber
oder John Wayne Gacy, der sich so als Clown verkleidet hat, der hat ja auch so versucht, in so eine andere Rolle reinzukommen.
Ja,
so.
Ja, auch eine Maske, genau.
Stimmt.
Ja. Und tatsächlich ist Nay damit derjenige, der dem maskierten Horrormörder Michael Myers irgendwie so am nächsten kommt. Ne? Mhm.
Aber da muss ich mal gucken, ob das meine Frau, ich habe meiner Frau, die ist riesen True Crime Fan, ein Buch geschenkt zum Geburtstag letztes Jahr. Die 100 schrecklichsten Serienmörder oder so.
Mhm.
Da mal gucken, ob der Deutsche auch dabei ist. Finde ich auch ja ganz interessant, so auf eine gewisse Art und Weise.
Das klingt nach einem Bildband für die ganze Familie.
Absolut.
In bunten Bildern oder nur Schrift?
Nee, tatsächlich Steckbriefe, okay. Und dann Text. Je nachdem, wie lange die gemordet haben, mehr oder weniger Text, ja. Das ist aber echt ganz cool gemacht.
Okay. Was man noch sagen muss, dass alle Täter ein normales Leben führten, ne, und hatten halt dann dieses Doppelleben. Was ziemlich, also ich finde, es ist bei Gain, kommt es jetzt nicht so überraschend, weil der halt in so einem Umfeld groß geworden ist irgendwie. Und aber bei Nay, also wenn man sich das so vorstellt, bei Nay, dass der halt auch Erzieher war und ne, der
war so
unauffällig, bis er 2011 immer verhaftet worden ist und dann das Ganze gestanden hat. Also das ist Unterschied wie Tag und Nacht, ist richtig schlimm. Und ja, das muss man auch sagen, dass Gay natürlich psychisch krank war, ne, und Nay war schwer pädokriminell mit Kindern und mit Sexual- und Gewaltdelikten. Und auch dieser war wahrscheinlich auch psychisch krank. Ne? Also, wie gesagt, bei Michael Myers, also wenn man sich jetzt Michael Myers anschaut, das ist halt so ein, dann ist er tatsächlich irgendwie auch so ein Potpourri an Serienmördern, an realen Serienmördern, so ein bisschen. Ne? Also, so wie man sich das auch vorstellen würde, er trägt halt eine Maske, einen dunklen Anzug. Auch Psychiatrie ist bei ihm mit drin, so, also ist irgendwie so ein, ich sag mal, Archetyp.
Mhm.
Ja. Und der Gain ist ja auch Vorbild gewesen für viele Serienmörder, die irgendwie in Filmen so vorkommen. Also bei Michael Myers haben wir auch wieder die Psychiatrie, ne, mit drin. Also wie gesagt, Nay ist derjenige, der Michael Myers dann noch am nächsten kommt, aber Michael Myers kann ja nicht von ihm, also er kann ja nicht als Inspiration für Michael Myers gedient haben, weil es ja viel später ist, aber wenn wir jetzt hier die Wahl hätten, wäre Nay wahrscheinlich dann unser R, Michael Myers, wenn man das mit den Kindern halt weglässt. So. Aber wie gesagt, das sind meine beiden Serienmörder, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Und es ist natürlich harter Stoff, deswegen auch die Content-Warnung. Genau, das ist auf jeden Fall ein passendes Thema zu Halloween, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Das ist schon wirklich richtig, das ist schon richtig krank, ja.
Das ist richtig krank, ja. So. Und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich mal sagen, wir können auch zur Frage übergehen, wie hat euch denn Halloween aus dem Jahr 1978 gefallen? Ich bin schon gespannt. Wer will von euch anfangen? Der Gast fängt an?
Mhm.
Meinetwegen, kann ich machen. Ja, also da, ich habe ja schon gesagt, dass ich den ein paar Mal schon geguckt habe und ich das auch einer meiner ersten Horrorfilme war und ich finde den immer noch großartig. Also er ist, wenn man schon viele Filme geguckt hat, also nein, nicht wie wir, sondern einfach wenn ein ganz normaler Filmgucker ist, wie jeder Zweite, dass man sagt, man geht dreimal im Jahr ins Kino, guckt ein bisschen Netflix, hat ein paar Horrorfilme geguckt, dann könnte der Film schwierig werden, aufgrund seiner Machart und auch, dass er ein bisschen langsamer ist. Und aber wenn man entweder den schon früh geguckt hat, so wie ich oder so wie Sven, oder so wie ihr ein Verständnis für Film hat, dann zieht der, glaube ich, auch immer noch heutzutage. Weil man weiß, okay, er ist auf Film gedreht, der sieht aus, weil er aus den und den Gründen sieht er immer noch so gut aus und der ist inszenatorisch aus den und den Gründen ganz interessant und auch musikalisch, Carpenter hat das ja selber geschrieben, die Musik und so. Und mir gefällt das alles ganz, ganz gut. Aber ja, wenn man eher so der Typ ist, Conjuring und Insidious und so Blumhouse-Horror, der ja so modern geworden ist, dann wird der wahrscheinlich nicht so ziehen. Mhm. Aber ja, diese Menschen gibt es halt auch. Mein Gott, ist halt nicht schlimm. Aber ich liebe den Film sehr. Ja, die gibt es halt. So,
ne? Einige werden auch einfach Lehrer in Bremen. Also gibt es auch. Also.
Ja, ja. Deswegen, ich finde den absolut super. Für mich ist der immer noch eine 5 von 5. Weil da für mich irgendwie alles passt. Es ist, abgesehen von der Nostalgie, sieht der toll aus. Ist wirklich gruselig, weil es halt dieses isolierte Böse ist. So, das finde ich total cool. Und die Maske ist klasse, die Musik ist klasse, habe ich schon gesagt. Passt irgendwie.
Okay, wer als nächstes?
Soll ich mal so als Gegenpart, als jemand, der das zum ersten Mal gesehen hat, was sagen? Weil, also wie gesagt, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen und die erste halbe Stunde dachte ich mir so, oh je, das ist wieder dieser klassische Fall von, ich kenne extrem viele Filme, die danach gekommen sind, die sich sehr auf diesen Film beziehen. Dementsprechend dachte ich so, okay, ich kenne jegliches Klischee, das da kommt. Ich fand es auch gar nicht so gruselig, wie Michael Myers da am helllichten Tag durch die Gegend gestalkt ist. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht davon, dass ich dachte, ach, ich habe den irgendwie zu spät gesehen. Und dann fängt die zweite Hälfte des Films an. Und ich finde, dann dreht Carpenter dann nochmal richtig auf. Durch dieses Spiel mit Licht und Schatten, das er ja super drauf hat. Also der baut da eine Atmosphäre auf, die echt wahnsinnig ist dafür, dass er so wenig Budget hat. Und irgendwie habe ich am Schluss total mit Laurie mitgefiebert. Ich wollte, dass ihr nichts passiert. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, oh ja. Gott, warum steht er wieder auf? Was kann man gegen den tun? Wir müssen den irgendwie auslöschen. Und Laurie, dreh dich doch nicht um, nachdem du ihm einmal in den Hals gestochen hast, sondern guck einfach mal, verbrenn ihn, nimm ihm seine Gliedmaßen weg oder sonst irgendwas. Also ich war so richtig invested am Schluss und muss sagen, also das ist ein richtiger Klassiker. Ich kann verstehen, warum der so Parade für ganz viele andere Filme stand, die danach gekommen sind. Also mir hat der super gefallen. Aus einem, das könnte vielleicht eine 3 von 5 werden, wegen der Anerkennung des Machwerks, zu einem 4 bis 4,5 Sterne Film.
Oh, schön.
Ja, okay, dann springe ich rein hier. Bei mir wird der bei jedem Mal gucken irgendwie besser, komischerweise. Ich fand den letztes Mal noch deutlich langweiliger, weil er halt diese Altersprobleme hat, irgendwie, wenn man heute viele andere Sachen guckt. Das Pacing ist sehr langsam. Das Positive daran, du hast viel mehr Atmosphäre als in den neuen Filmen. Das Negative, es dauert auch immer sehr lange, bis irgendwas passiert. Ne? Und das kommt auch auf meine Laune so an. Also jetzt, nach dem letzten Gucken, jetzt sage ich, ey, geiler Film, 4 von 5. Und ich kann jetzt natürlich auch deutlich besser oder auch mehr schätzen, was er mit dem Budget gemacht hat, was vielleicht da hinter der Kamera noch los war, weil man das natürlich in der Zeit dann auch irgendwann schon mal mitgekriegt hat. Oder achtet man da vielleicht eher, wie die Kamera steht, dass eigentlich nur stille Bilder gezeigt werden, ne? Dass halt ne, Michael Myers dann trotzdem einfach so verschwindet. Das hat mich ja vor Jahren gar nicht interessiert. Und darum, es ist schon große Filmkunst, die er da ein bisschen mitmacht im Horrorbereich, muss man dazu sagen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist eigentlich es sollte ein B-Film sein. Ne? Es sollte ja nie, oder? So ein großer, ikonischer Film werden, wie heute dann, ja, es ist ein B-Movie. Und dafür ist das halt heute so ein großes Ding und man muss ehrlich sagen, die haben aus dem Einsatz von Geld und Leuten, die da waren, das Bestmögliche rausgeholt. Und auch wenn man vielleicht mit dem, das ist das Einzige, wo ich sagen kann, wenn Leute sagen, das Pacing passt mir nicht, sage ich, okay, verstehe ich, total. Mhm. Aber ansonsten macht der halt alles richtig. Ich wollte gerade sagen Laurie Strode, aber klar, Jamie Lee Curtis im ersten großen Film, super geil, ne? Macht das richtig gut. Die anderen Mädels sind auch okay. Man muss auch denken, das sind 70er, das hatten wir vorhin schon, das Affe erzählt, dass er ein bisschen anders auch mal war. Ey, dafür passt das alles und kann man heute noch gut weggucken, man schläft dabei nicht ein. Der hat wirklich, er ist 90 Minuten, perfekte Laufzeit für einen Film. Daumen hoch, guckt euch das Ding an.
Also ich habe ihn wie Asfahai auch das erste Mal gesehen und ich muss sagen, gut, hat mir auch alles schon gesagt, mir hat die Atmosphäre sehr gut gefallen. Ich mochte, wie das Ganze konzipiert ist, also dieser Serienmörder, der immer dann auftaucht und nur sie sieht ihn, ne? Ja, er scheint dann irgendwie immer so, dann kommt diese Melodie, also immer diese Atmosphäre, diese ich sag mal, diese übernatürlich böse Figur, die dann immer so auftaucht. Und ich mochte die Spannung, die dadurch erzeugt wird. Und ich war auch so, also so gefesselt wie Aswaha auch, dass ich am Ende auch wollte, dass sie es schafft. Ne? Ich habe mich zwischendurch natürlich ein bisschen aufgeregt, die einigen Logiklücken, und sagte dann auch so, na, ach so, okay, ja. Dass die Frauen immer leicht bekleidet sind, gehört zum guten Ton, dass sie dann umgebracht werden. So. Ja, also Logiklücken sind natürlich drin, aber trotzdem wollte ich dann, dass Laurie es zum Schluss schafft, und ich mochte sie eigentlich auch von Anfang an. Also Jamie Lee Curtis spielt sehr gut. Ja, ich mochte auch, dass es alles miteinander verwoben ist. Also man hat ja auch so dieses, ich sag mal, das heimelige Umfeld. Also sie ist ja dann Babysitterin, so wie sie mit den Kindern umgeht. Und man hat ja die eine Seite, die fühlen sich da wohl und die feiern Halloween zusammen. Und dann ist Michael Myers der Eindringling, der von außen kommt, der sie umbringen möchte. Dass man sich also quasi mit den Leuten in sicherer Atmosphäre wiegt und dann auch mit dabei ist und denkt, oh ja, jetzt feiert man ja Halloween, hat Spaß. Und dann denkt man, oh nein. Und jetzt kommt er da rein und oh Gott und ah. Und irgendwie war ich da so sehr drin. Das hat mir halt wirklich sehr gut gefallen, dass er Atmosphäre hat, dass man quasi mit Laurie zusammen das alles durchsteht. Man stellt sich natürlich auch die Fragen, wie würde ich mich denn jetzt verhalten, wenn mir das und so passieren würde. Und ne, ich mochte es auch, dass man diese Parallelen hat. Also der Arzt sucht ihn ja auch dann, dass sie sich dann auch auf die Suche begeben. Und man hier quasi zwei Handlungsstränge hat. Ja, mir gut hat mir natürlich die Sache gefallen, dass man natürlich diese Logiklücken hat, dass man aus ermittlungstechnischer Sicht wahrscheinlich auch einiges hinterfragen würde, dass der Arzt dann nicht auf die Reihe kriegt, ihn dann zu finden und sich nur mit dem einen einzigen Polizisten da zusammentut. Aber das sind so kleine Sachen, die man verschmerzen kann. Also ich kann definitiv verstehen, ob es ein Klassiker auch heute noch ist, weil auch dieses Konzept, dass er dann so auftaucht mit dieser Melodie, dieses Erzeugen von dieser Atmosphäre, allein so seine Figur, dass er, wie gesagt, unkaputtbar ist, dass er nicht menschlich ist, dass er einfach so mordet, auch wie die Kills gemacht sind einfach, dass man sich mal was Neues hat einfallen lassen. Ja, natürlich ist einiges ein bisschen drüber, ne? Also er ist aus der Psychiatrie raus und ja, und er ist auch kein Mensch und so, aber das gehört natürlich alles dazu. So gesehen bin ich auch bei 4 Sternen gelandet. Also bei 4 von 5 Sternen hat mir einen großen Spaß gemacht. Die Atmosphäre hat mir noch so ein bisschen nachgewirkt, dass ich auch danach mit diesem Feeling auch aus dem Wohnzimmer rausgegangen bin. Und als ich den zweiten Teil gesehen habe, hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn man noch die anderen Teile mit einbeziehen kann, weil ich das gut fand, wie sie dann das Ganze aufgelöst haben, warum ausgerechnet Laurie. Und ich fand die Kills im zweiten Teil natürlich auch noch viel kreativer und ja, das Ganze noch verstärkt, sodass ich eigentlich Fan geworden bin. Hat mir gut gefallen. Tada!
Ich habe noch was Lustiges, weil allen Vieren von uns hat ja diese Atmosphäre gefallen. Und das ist ja meistens so, jetzt steht irgendwo, einer guckt wieder hin, ist er weg. Ne?
Ja.
Und Spaß, im fünften Teil ist richtig scheiße. Da guckt eine hin, sieht ihn, guckt kurz wieder weg, will wieder hingucken. Und normalerweise müsste er ja komplett weg sein. Das kennen wir aus allen Teilen.
Zur Hälfte, oder?
Er verschwindet leicht und man sieht noch einen Teil seines Arms. Ja, so ein Teil vom Arm ist irgendwie noch dran. Wir haben es einfach nicht geschissen gekriegt. Ne? Und darum ist das auch der schlechteste Teil, meiner Meinung nach, von allen. Aber das ist halt dann so Comedy-Gold für einen. Wenn du das nicht als ersten Horrorfilm dann siehst, sondern so, oh Gott, wie dumm
sie
ist das.
Ich stelle mir so vor, sie guckt dann wieder hin und er versucht dann so wie Homer Simpson so hinten in die Hecke reinzugehen. So.
Naja. So ist das. Nur, dass du halt den Arm siehst. Aber sie tut natürlich so, als ob der jetzt komplett weg ist. Ne? Mhm. Du siehst es halt nur, wahrscheinlich hast du es früher auch nicht mit dem körnigen Bild nicht so gesehen auf dem alten Röhrenfernseher. Aber heute, ne, alles schon remastered, siehst du die Scheiße natürlich richtig gut, dass der da einfach noch steht. Oder dass auch einige, wenn sie tot sind, noch so ein bisschen atmen oder so, siehst du in ein paar Teilen halt auch. Denkst du dir so, ja, okay, komm, für die 10 Euro, wo du da, oder 10 Dollar, die du da jetzt lagst als Leiche, das hätte ich auch nicht mehr gemacht.
Ja, ne, das stimmt.
Mhm. Ja, ich bin überrascht, also nicht überrascht, aber ich habe es mir schon so denken können, aber ich finde es toll, dass wir halt positives Feedback durchweg haben.
Ja, ne?
Ja, aber ja. Guter Klassiker.
Beruhigt mich auch ein bisschen.
Das ist bei Eingefleischten, also wir sind ja alle eingefleischte Horrorfans, aber bei denen, die die Reihe schon kennen, von vorne bis hinten, und bei denen, die sie gerade frisch angefangen haben, ist gleich das Fazit.
Ja, sehr schön.
Ja, hat großen Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Definitiv, ist ja ein cooler Film. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Sollte jeder geguckt haben, finde ich.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Statt einem zu sehen, woher die Einflüsse kommen. Fall
auch hören. Und was ihr auf jeden Fall auch anhören müsst, ist der ganze Oktober von uns. Da geht es nur um Horror.
Ja, genau. Ich liebe den Oktober bei uns. Wir haben davor über das erste Omen gesprochen. Da ging es um satanische Sekten, um den Antichrist. Und davor haben wir uns Alien Romulus angeschaut. Also wir haben eigentlich über die ganze Alien-Reihe gesprochen. Und dann ging es dann um den Alien-Glauben in den UFO-Sekten. Also ein richtig toller Oktober mit einem wunderschönen Finale. Passend zu Halloween selbstverständlich. Und mir hat es großen Spaß gemacht, der ganze Oktober mit euch allen. Ich hoffe, euch auch.
Die ja, total. Teile, wo ich fand ich das da richtig war. Cool. Also,
ja, stimmt, Internet immer ausgefallen, ja.
Ja, ja, ich habe vorhin, als du, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, habe ich ja schon gesagt, also ich finde das total cool, dass ich jetzt hier den Halloween, sei Horror, Oktober, hier bei euch mitmachen konnte. Aber ich bleibe, ich zecke mich so lange hier fest, bis wir beide auch mal eine Folge aufgenommen haben. Aber es hat ja jetzt geklappt.
Zum Glück.
Das war doch noch sehr cool, ja.
Hat mich auch sehr gefreut,
ja. Ja, ja.
War sehr schön, ja. Und dann hast du schon gesagt, dir hat ja auch sehr gut gefallen. Also Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst. Hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder.
Ja, sehr gerne. Und als nächstes möchte ich gerne, dass ich weiß gar nicht, ob Zero das schon weiß, weil die Zeit, als er weniger aktiv war hier bei Movie Cannibals, habe ich euch ja schon gesagt, dass ich euch eventuell für den November gerne buchen möchte.
Ja.
Also buchen heißt hier, ihr kriegt kein Geld, aber taucht trotzdem auf. Mhm. Ne, das ist,
aber ja. Es müsste vor dem Weekender sein, weil da sind wir nicht da.
Ja.
Müssen wir eher vorher aufnehmen.
Ja, eben.
Genau. Ja, sehr gerne. Ja, sind cool. Wir sehr gerne bei Movie Cannibals zu Gast. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr schön.
Jawohl. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch unsere Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Es hilft uns enorm weiter, so können noch mehr Menschen unseren Podcast entdecken und wir haben die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und lasst doch auch gerne dem lieben Till und dem Podcast Movie Cannibals ein Like da. Die Links findet ihr unten in der Folgenbeschreibung. Ja, dann würde ich mal sagen, dann hören wir uns bei unserer nächsten Folge, lieber Asfaha und lieber Sven. Mhm. Und lieber Till, wir hören uns dann alsbald bei den Movie Cannibals.
Yes.
Ich überlege, ob mir noch ein paar Sprüche mit Messern einfallen. Die Folge war super. Man kann sich von uns eine Scheibe abschneiden.
Sehr gut.
Ja, genau.
Und das hätten wir bei Texas Chainsaw Massacre bringen müssen.
Ja, da war ich nicht in Höchstform. Aber ja, genau. Ja. Dann würde ich sagen, dann macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Reingehauen.